Folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft.
Und Sysops.
Wir haben den 4.12.2019 und ich habe heute den Sysop in der Leitung. Hallo Sysop.
Hallo Holm.
Willkommen zur Digital Survivor Folge 13. Heute haben wir mal ein Thema.
Das wir haben ein Thema.
Kommt ja nicht so häufig vor.
Was wir gar nicht konstruieren mussten.
Nee, da mussten wir nichts konstruieren. Es war ein fast netter Zufall. Der Sysop rief mich an vor einigen Wochen. Wie lange ist es ungefähr her?
Fragst du mich gerade, aber ich würde mal sagen,
sieben Wochen
nach meinem Urlaub, wann schon im Urlaub? Anfang September war ich im Urlaub, ne? Müsste das gewesen sein, Mitte, Ende September.
War es noch vor meinem Geburtstag? Okay, gut, ja, okay. Dann, der Sysop rief mich an, ungefähr mit den Worten, schau mal drüber, ich verzweifle hier bald, ich habe hier einen Rechner bei einem Kunden, der macht komische Dinge und ich sehe es nicht, warum. Willst du mal ins Log schauen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So,
genau,
ganz
so war das.
Ungefähr.
Erstmal überlegt, wer der erste Dumme ist, der mein Telefon kriegt und der bekloppt genug ist, sich sowas anzugucken und der sich mit Linux auskennt. Zweite Meinung ist immer wichtig und mache meinen Laden schon 25 Jahre und mir hilft ja keine normalerweise. Ne? Also ich muss ja erstmal alles können, alles wissen, was ich tue.
Wir sind ja die angerufen werden, wenn die anderen nicht weiter wissen.
Ja, normal rufst du ja auch mal uns an, aber ja, ist ja egal. Also eben. Auf jeden Fall gibt es Situationen, wo ich sage, ich muss jetzt hier mal einen Stecker ziehen, ich muss jetzt hier definitiv jemanden fragen. Und ich glaube, das ist die wichtigste, eine der zwei wichtigsten Eigenschaften von einem Admin. Der muss Nein sagen können und er muss sagen können, ich weiß es nicht.
Ja, ich bringe meinen Azubis und Mitarbeitern und Mitstreitern bringe ich ja immer bei, wir glauben nicht, wir wissen oder wir wissen nicht.
Das ist mein Spruch normalerweise, das ist bei uns verboten. Wir gehen davon aus, ist verboten bei uns. Wir gehen ja davon aus, wir wissen es.
Oder wir wissen es nicht, ja.
Oder wir wissen es nicht. Wenn wir es nicht wissen, müssen wir es in Erfahrung bringen oder so handeln, dass wir es nicht wissen.
Jo, das...
Nicht wissen es macht nichts, wissen macht nichts.
Genau. Möglicherweise mit einem Grund, warum wir uns ja auch eigentlich auf Anhieb verstanden haben.
Genau.
Ja, du riefst an, du hattest Probleme bei einem Kunden.
Soll ich mal erzählen oder willst du erzählen, was du gesehen hast? Mir ist egal.
Ich erzähle mal grob, was du mir erzählt hast und welche Gedanken ich dann halt gleichzeitig hatte, was es denn sein könnte und was es dann halt nachher doch nicht war. Also du hattest irgendein Problem bei irgendeinem Kunden, dass der irgendwelche Krypto-Geschichten auf einem Windows-Share hatte, aber keiner der Rechner infiziert war.
Korrekt.
Und der Server selbst auch nicht infiziert war.
Nope.
Und du hast dann mir eigentlich eine Woche oder zwei Wochen vorher hast du mir schon erzählt, sicher hier Krypto-Trojaner beim Kunden, ZFS-Rollback, 10 Minuten easy. Aufwand, Stand von vorgestern, alles wieder gut, alles wieder schick. Also eigentlich so eine Brot und Brot- und Butter-Geschichte, die da eigentlich regelmäßig
müssten wir eigentlich auch noch mal, müssten wir eigentlich auch nochmal zwei teilen an der Stelle, weil der eine Befall, das war eine RDP-Geschichte mit einer Injection, wieder andere Baustelle, brauchen wir nicht drüber reden, aber wie gesagt, war verschlüsselt, ne? Langsames Internet, konnte nichts passieren, alles gut, kam auch keiner rein, ging auch nichts raus, hat man gesehen, war nur verschlüsselt. Das zweite Ding, dann später, und das, wo wir heute drüber reden, war anders. Und da sind wir aufmerksam geworden, nicht über die Verschlüsselung, wobei ja wirklich immer das Gleiche war, wir haben ein Monitoring mit CheckMK, das ist Nagios-basierend und macht Spaß, und das hat so eine Flapping-Detection. Das heißt, wenn sich da was signifikant auf dem System ändert, kriege ich das mit. Da, also beispielsweise, wenn da irgendwie jetzt plötzlich RAM weggeht und wieder RAM kommt, dann wird das gemeldet. Und bei uns war das tatsächlich CPU, also Load. Load ist normal auf dem System 0,12. Und wir hatten dann 12. So. Oder 20, keine Ahnung. Und TCP-Connections sind irgendwie 200 und es waren halt ein paar tausend. So. Da ist es, deswegen bin ich drauf gekommen erstmal.
Ja, und durch die TCP-Connections
muss ich, wo ich gucken muss.
Jo. Und dann hast du geschaut und dann hast du gesehen, welche Art Connections da offen sind und hast gesehen, dass da irgendwelche Warn-IPs dann drin waren.
Genau, lass mich das mal beschreiben vielleicht gerade mal, dass mir mal vielleicht nochmal erklärt für diejenigen, die damit nichts zu tun haben, was es bedeutet. Wenn du einen Computer hast du im Prinzip 65.000 offene Türen. Die stehen in der Regel, wenn die durch eine Windows-Firewall oder was auch immer, zugemacht. Es gibt da ein paar Türchen, die sind von Haus aus offen. Und es gibt sowohl unter Linux, das war jetzt unser Fall, konkret Univention, als auch unter Windows gibt es ein Programm, das nennt sich Netstat. Und da siehst du zum einen mal, wer mit deinem Computer verbunden ist, also welche IP-Adresse und von welchem Port er kommt. Das ist nicht interessant, weil das ist zufällig, und auf welchem Port er geht. So. Und da haben wir halt gesehen, dass da viele hundert Verbindungen offen waren von Warn-IP-Adressen auf einen Port 445. Beziehungsweise, nee, ich gehe noch einen Schritt weiter, da stand dann Microsoft DS. Das stand da.
So. Ich bin gerade die Screenshots am Suchen. Ich hatte mir von zwei, drei Sachen noch Screenshots
gemacht. Ich habe die noch, ich schicke die dann nochmal. Ja. Ich mach da nochmal eine Diashow dann.
Ist zu lang her.
Nee, das mache ich, das liefere ich. Ich muss die eh raussuchen für den später. Das geht ja noch weiter am Ende. Wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte heute.
Zum Netstat möchte ich noch ganz kurz anmerken, auf System, auf den Netstat, also ich mache immer Netstat-Pluten, beziehungsweise andere machen dann Netstat-Tulpen, um zu sehen, welche Dienste denn überhaupt auf dem Rechner, vor dem ich gerade sitze, lauschen und auf welchem Port. Wenn Netstat nicht installiert ist, wie glaube ich jetzt aktuell unter Arch dann zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Paket Netstat drin ist. Wenn Netstat nicht greifbar ist, könnt ihr auch mal schauen mit ss-ln. Da sieht man ähnliche Dinge wie bei Netstat-Pluten. Das mal noch als Tipp am Rande. Das nutze ich manchmal auch. Es ist nicht ganz so schön wie Netstat, aber funktioniert. Aber Netstat-Pluten war ja nicht der Aufruf, den du getätigt hast. Das waren ja andere Parameter, mit denen du angezeigt bekommst, welche Hosts haben im Moment gerade eine offene Verbindung zu deinem Server. Und da waren Warn-IPs an einem Server, der aber eigentlich in deinem LAN hängt. Jetzt ist
Der Fall macht kein Windows-Server ist. Also in diesem Fall war es tatsächlich auch einer, der gar keine Dateifreigaben hatte, sondern das ist eigentlich nur ein Mail-Server gewesen.
Okay.
Gut. Na, der hat aber halt auch von der Natur aus, kommt Univention mit Samba. Und Samba ist halt einfach mal da für gewisse Dinge. Und jetzt das erste, was ich gemacht habe, ist, um da überhaupt mal Kontrolle, also das Ding wird ja langsam, wir hatten es da mit einem Microserver zu tun, tatsächlich der aus dem letzten SysOps-Video. Und der hat jetzt halt nur 4 Kerne, irgendwie 2 Gigahertz oder sowas, ist jetzt nicht so geil. Also erstmal in der virtuellen Maschine Netzwerkkarte getrennt, Gateway raus, Netzwerkkarte wieder rein und dann ist erstmal Ruhe. So, das heißt, du hast wirklich erstmal konkret von außen einen Zugriff. So, und an der Stelle müsstest du vielleicht mal für Leute, die sich nicht auskennen, mal vereinfacht erklären, was IPv4 und NAT ist, wenn du magst.
IPv4 kann ich sehr gerne erklären, IPv6 nicht.
Ich auch nicht, das kann keiner kann das, kann
doch,
keiner.
Doch, doch,
doch. YouPorn kann das, ja.
Der neben mir stand, als du anriefst, der kann dir das auch.
Der hat auch lange Haare, der muss das wissen.
Der weiß sowas, genau. Ja, also grundsätzlich ist NAT keine Sicherheit. Darauf wird immer viel Wert gelegt von Netzwerkern. NAT bedeutet aber, dass dein Rechner, dein Netzwerk selbst nicht mit dem Internet verbunden ist, sondern hinter einem Router hängt, der eine Network Address Translation heißt NAT, ja, der eine Pakete und Anfragen, die ins Netz gehen, umschreibt, sodass dann halt bei also ein Client aus deinem Netzwerk greift auf einen Server im Internet zu, indem er dem Gateway quasi mitteilt, ich möchte auf diesen Server. Das Gateway nimmt genau diese Anfrage und schickt und reicht die weiter an den Server und den Port, den ich vorher dem Gateway mitgeteilt habe, und schreibt dann halt die ausgehende oder die Ursprungs-IP-Adresse um auf die Warn-IP und schreibt entsprechend die Antwort wieder um, wenn die Antwort dann halt kommt, und schickt sie dann halt als Antwort des Gateways dann halt zurück an den Client. Das war jetzt, glaube ich, die beschissenste Erklärung von NAT, die man jemals auf der Welt gehört hat.
Nee, vor allem ist es auch Masquerading, was du gerade erklärt hast.
Ja, NAT und Masquerading ist das Gleiche.
In zwei Richtungen. Also es gibt halt einmal, es ist für einfache Menschen, Jack Lay ist deine Mutter.
Jetzt sollten wir gerade 5 Hörer verloren haben.
Ja, ja, furchtbar. Nein, also NAT ist ist relativ einfach. Du hast im Internet früher einen gewissen Nummernkreis, der ist zu klein. Deswegen hat nicht jeder Computer im Internet so eine IP-Nummer, sondern nur dein Router hat eine, die wirklich im Internet erreichbar ist. Der Router macht die Übersetzung zwischen Nummern, die es im Internet nicht gibt, und Nummern, die es im Internet gibt. In der Regel ist erstmal dein Computer von außen nicht erreichbar. Du kannst das Internet erreichen, du bekommst die Antworten, aber grundsätzlich kommt erstmal keiner bei IPv4 auf deinen Rechner drauf.
Ich denke gleichzeitig aber auch, dass jemand, der in Digital Survivor hört, das alles weiß.
Ja, das ist aber für deine Mutter, ne? Das ist also egal. Ja. Gut, so viel dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Damit jemand auf deinen Computer kommen. Also ich habe erstmal rumgerätselt. Ich habe gesagt, du, kann das IPv6 sein? Ich war blind. Ich hatte noch Wald. Es war ganz klar, es waren ja IPv4-Adressen. Ich habe dann nochmal ganz kurz geguckt, ob da irgendwo IPv6 vielleicht offen ist, weil das nämlich anders funktioniert. Da hat dein Rechner nämlich eine direkte Erreichbarkeit eventuell im Netz. Genau. Das haben wir aber dann relativ schnell ausgeschlossen und haben es dann auf IPv4 konzentriert, was aber nur deinen Rechner erreichbar macht, also sprich, wir haben deinen Rechner intern, den Windows-Dateidienst, um den ging's, und das muss quasi über den Router kommen. Und hier wird's jetzt interessant, da haben wir es mit einer Digibox Premium zu tun, also einer Digitalisierungsbox Premium zu tun. Und kennst du die Dinge? Also kennst du den Ursprung von den Dingern? Oder soll ich dazu was sagen?
Erzähl's ruhig gleich, aber ich möchte vorher noch sagen, der Rechner hängt ja nicht mit dem Arsch im Netz, sondern nur einer der Ports. Also der Port, den du freigeben möchtest.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Da kommen wir jetzt ja noch hin. Da kommen wir, so weit sind wir noch nicht. Du bist zu schnell.
Ja.
Also das Internet dort, das war Neukunde, deswegen hatten die noch diese Digitalisierungsbox Premium von der Telekom.
Das ist so der Endkundenrouter für Business-Kundenrouter der Telekom für Menschen, die ISDN benutzt haben bisher.
Richtig. So, also, jetzt muss ich mal kurz, ich versuche es möglichst kurz zu erklären. Also, erstmal, wenn du früher ISDN-Anlagenanschluss hattest, also mehr wie eine ISDN-Leitung mit zwei Telefonieleitungen, dann hattest du eine Telefonanlage, damit die noch funktioniert, weil es gibt ja kein ISDN mehr. Das ist ja weg. Hast du diese Box, die verbindet sich auf der einen Seite mit dem Internet, loggt sich bei der Telekom ein, damit sie die Telefonnummern bekommt, die du früher hattest. Entweder Mehrgerätenummern, also verschiedene Nummern, oder so ein Anlagenanschlussnummer mit so einem Nummernblock hinten dran. Und spuckt das hinten auf zwei ISDN-Ports wieder raus, und dass du im Idealfall deine Telefonanlage gar nicht mehr umprogrammieren musst. Na, sondern die Telefonanlage glaubt immer noch das ISDN und funktioniert. Und weil es so schön praktisch ist, weil du brauchst ja, du musst jetzt Internet haben, und weil das grundsätzlich ein gutes Gerät ist, haben das viele Kleingewerbetreibende als Router im Einsatz, weil es ja auch irgendwie eine Firewall ist, soweit es auch ein Router, ne? Also primär ist ein Router und der kann ja zusätzlich solche Internet-Telefon-Accounts, sogenannte SIP-Accounts, auf ein oder zwei oder es gibt auch größere Boxen, vier ISDN-Anschlüsse umsetzen und gaukelt dann dem vor. An der Stelle gibt es auch nichts zu diskutieren. Macht das Ding gut. Und jetzt wird es interessant. An der Stelle. Und diese Teile kommen eigentlich von der Firma Bintec. Oder von früher, wie sie hießen. Wie hieß die rote Seuche?
Bintec hieß schon immer Bintec, aber heute heißt die Firma Bintec, Elmec.
Die hatten noch einen Namen früher. Die hatten noch einen Namen vor Bintec. Ist auch egal. Und wenn du jemals so ein Ding in der Hand hattest, dann hast du dem Tod ins Auge geschaut. Die sind dermaßen beschissen zu konfigurieren. Also da weißt du nicht was, da musst du wissen, was du tust. Also ich mache 30 Jahre IT beruflich, mache 40 Jahre Computer und kapier's nicht. So. Weil es umständlich ist. So, und jetzt hat dann die Telekom gesagt, die sind ja gut, aber wir müssen das irgendwie für unseren ehemaligen umgelernten Bäcker, der jetzt bei der Telekom irgendwie die Strippen zieht, müssen wir das Ding jetzt so umprogrammieren von der Oberfläche, dass wir da eine Telekom-Oberfläche drauf machen. Wogegen auch nichts spricht. Das heißt, du kannst da mit relativ wenigen Klicks.
Ja, doch, da spricht sehr viel. Also
da komme ich doch dahin.
Branding von fertigen Geräten sorgt im Zweifelsfall für Fehler. Ob es in dem Urgerät jetzt auch diese Fehler gab, auf die man jetzt nachher kommt, weiß ich nicht, aber Branding sorgt immer für Fehler und es spricht sehr viel dagegen, Geräte, die fertig sind, zu branden, weil es immer bedeutet, dass man Software, die fertig ist und funktioniert und getestet und fehlerfrei, potenziell fehlerfrei, dass man sie im Zweifelsfall verschlimmbessert und mit Fehlern verseucht und es sorgt dafür, dass man Updates nicht schnell rausbekommt. Wenn es jetzt irgendwas Neues gibt, dann nehme ich vom Hersteller, nehme ich die neue Firmware und die wäre fertig. Ich könnte das Security-Update könnte ich rauswerfen, aber ich muss ja noch mein Branding anpassen. Also das Branding ist für den Arsch.
D'accord. So,
das weitermachen. Punkt.
Nee, da bin ich völlig bei dir. So, also jetzt gehen die quasi her und machen da ihre bunte Magenta-Wolke drauf, dass das schön kuschelig und flauschig ist und kommt rein, lockt dich ein, hier schön. Und grundsätzlich ist es eigentlich bei mir so, dass ich solche Router nicht akzeptiere. Ich hole mir lieber eine Fritzbox da draußen und tausche die sofort, erkläre es dem Kunden mit den Argumenten, die kriegen es in letzter Zeit gut hin. Ja, das kann jeder bedienen, das macht was du erwartest, das kannst du dir im Notfall besorgen, im Mediamarkt, wenn es kaputt ist, mit einer Backup-Datei sofort wieder herstellen. Und es ist günstig. Also deswegen lieber Fritzbox, klar, grundsätzlich hätte ich gern auch lieber was mit dem Leistungsumfang von dem Ding, aber das beherrsche ich nicht und möchte es auch nicht. So, also gut, der Kunde war relativ neu und es war eigentlich klar, dass der von der Telekom weg möchte, weil die haben dem natürlich zwei von den Boxen verkauft, weil sie es nicht geschafft haben, vier Mail-Gerätenummern auf einen Internet-Account zu buchen, vertraglich. Das musst du dir mal vorstellen. Deswegen hat die davon auch noch zwei. So, und die waren noch nie einsichtig und wollten da auch nicht kooperieren. Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, liebe Leute, wir portieren die Telefonnummern zu Zipgate, haben schon eine Fritzbox angeschafft und sobald das drüben läuft, schalten wir den Kram ab. So, dann kam ab, das geht halt nicht immer so schnell, wie man das wünscht und deswegen musste ich das jetzt mittragen. So, deswegen ist diese Box da gewesen. So, jetzt hatten wir diesen Befall. Was die so ein bisschen gerettet hat, war der langsame Server und das extrem langsame Internet. Und wir haben jetzt diesen Zustand gesehen. Man hat auch klar gesehen, wenn man das Internet wegnimmt, Gateway raus, und dann ist hier Ruhe.
Soll ich das nachher schneiden?
Nein, es ist Gin Tonic. Ja, nein, lass das drin, das ist echt. Das ist einfach Mensch. Weißt du, ich bin einfach Mensch. Na, das ist einfach mal Mensch sein.
Ich mache mich so die ganze Zeit hier stumm, weil ich die ganze Zeit am Schnuddeln und ich habe ja einen bösen
Männerschnupfen. Ich sag's, ich hock mit der Hand auf, weil ich kalte Finger habe mit meinem Arsch auf der Hand und konnte nicht stumm machen.
Ja, okay. Und
egal, ich hätte Glas fallen lassen können. Ja. Lass es drin, mach das ist einfach. Echt.
Okay.
Weil es echt ist. So, jetzt muss ich nochmal husten, Sekunde. Jetzt habe ich das stumm gemacht. So, und jetzt war also hier das Chaos. Also kann es, also die logischste wenn es nach Furz riecht, wird es Furz sein. Die logischste Erklärung war, es ist eine NAT-Regel. So, und jetzt gehst du, jetzt sind wir in diesen Router reingegangen. Du hast mittlerweile deinen Kollegen dazu geholt, der mit den langen Haaren. Und der hat noch mitgeguckt. Dann haben wir uns im Router mal umgeschaut. Du warst auf einer Fährte, ich war auf einer Fährte, er war auf einer Fährte. Und dann haben wir uns den Router zusammen angeschaut und haben uns da durchgeklickt. Und die Oberfläche war relativ einfach, es musste ja eine NAT-Regel sein. Und so, und da waren da irgendwie 9 Regeln drin. Das waren 5 Regeln mit Ports der 10.000 oben, das war für mein Monitoring.
Da waren 9 Regeln in der Konfiguration, also.
Ja, ich komm gleich dazu. Also ja. es waren 9 NAT-Regeln, ne, ja, in genau. dieser Oberfläche von mir. So. Und da waren irgendwie, ich sag mal, 5-6 Stück für Monitoring. Und dann war halt irgendwie HTTPS, SMTP, IMAP, RDP haben wir rausgenommen nach dem Ärger mit dem anderen Zeug. Also die waren drin. Und also ein HTTP noch für Let's Encrypt. So. Und ich dachte, okay, ist euch alles in Ordnung, das ist korrekt. Jetzt habe ich einen relativ breiten, großen Monitor. Und da meinte dein Kollege so, guck doch mal rechts unten. Rechts unten ist bei mir aber hinten beim Scanner. Ja, das ist ganz woanders da vom Schreibtisch. Das ist, da will auch keiner hin, da ist auch sonst keiner. Ja, da ist irgendwie der Papierkorb und irgendwie, guck mal rechts unten. Da ist ein Button mehr.
Ach, und den hast du gar nicht gesehen.
Den habe ich nie gesehen vorher. Weil der hat eine ganz andere Postleitzahl. Der ist eigentlich schon ist Anwohnerparken A2 und der ist schon Anwohnerparken A7 irgendwo. Okay. Im Bereich ist vom Monitor war dann dieser Button mehr. Und den hat ein Kollege damit drauf gedrückt. So, dann waren da mehr Punkte, dann sind wir wieder auf NAT gegangen. Und dann sah das total bekloppt. Also vorher stand da so sinngemäß, ich kann mal Bilder dann noch liefern. Sekunde gerade nochmal.
Vorher war es halt eine Auflistung, hier ein bisschen Mail, ein bisschen Web, ein bisschen irgendwas. So. Und dann bei dem Mehr war es dann halt plötzlich 50 Ports oder so, die weitergeleitet waren. Bist jetzt weg? Hallo? Gut, dann mache ich die Sendung halt alleine weiter. Heute gab's
Hirsch. Weißt du mich nicht?
Da ist er wieder, ja. Hallo.
Geht's jetzt noch? Oh, ja. Komisch. Ich rede die ganze Zeit. Also nochmal. Da waren 9 Interfaces aufgelistet, wo eine 0 hinten dran war. Und da war ein Interface, da stand 18.
Als Anzahl der Ports.
Anzahl der NAT-Regeln.
Ja.
Da klicken wir drauf. Da hat man sofort gesehen, für jede Regel, die vorne war, hat er da 2 Zeilen gehabt. 2 Zeilen Konfiguration. Wofür auch immer. Das ist das Ding mit diesem komischen Router. Und dann guckst du in die eine, also guck mal so rein. Und dann kannst du jetzt mal beschreiben, was wir da gesehen haben bei der HTTPS-Regel.
Ja, dass halt dort die Ports von 440 bis 449
korrekt
geforwardet wurden.
So, und was wir eigentlich, die Erwartungshaltung war eigentlich gewesen, wenn du diese Funktion benutzt.
Das halt nur dann, der für HTTPS relevante Port 443 weiter.
Der in jeder Spezifikation und Hosts und Services-Datei drinsteht. Genau. Und da waren wir dann doch erstmal geschockt gewesen. Dann haben wir als erstes gesagt, okay, das ist falsch. Ursache war noch völlig egal an der Stelle. Dann haben wir die Regel gelöscht und haben die mit der Hand angelegt. Haben also gesagt, hier neue Regel.
Jetzt gingen wir in dem Moment ja auch noch davon aus, dass dein Administrationsvorgänger, dass der halt Scheiße gebaut hat. Ne?
Also da komme ich später noch. Nee, das kam später erst. Nee, warte mal, da komme ich noch zu. Das habe ich später auf der Liste. Pass auf, dann haben wir das angelegt mit der 443 und das hat danach funktioniert und dann war Ruhe gewesen. So. Aber beim nächsten Mal, wenn wir ins Menü reingegangen sind, stand da wieder HTTPS. Also wieder die Befürchtung, dass das wieder umgreift. Und wenn du hast dann später in einem anderen, noch tieferen Untermenü, gibt es eine Diensteliste und da steht wirklich drin, HTTPS 440 bis 449. Das ist falsch. Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren an der Stelle.
Die Liste sah ich dann schon gar nicht mehr. Das war dann schon in deiner Nachbereitung, als es noch weiter.
Genau, deswegen erzähle ich es ja auch so. Und dann habe ich das Ganze mal so, dann habe ich das, dann jetzt ging's los. Ich ganz aufgeregt. Also ich habe mich 2 Tage nie eingekriegt, habe mich da aufgeregt und habe gesagt, hier, das muss ich melden, 3 Mal bei der CT angerufen. Riesenfresse aufgerissen und ich muss sofort einen Redakteur sprechen und Notfall und tralala. Und dann kamst du so fatztrocken um die Ecke. Und wenn es jemand anders eingerichtet hat vor dir, ich so, oh, ja. Dann habe ich mich tierisch zum Depp gemacht.
Hätte ja sein können.
Dann habe ich das Ganze mal gegoogelt, weil jetzt wusste ich ja, wonach ich suchen muss, ne? Mhm. Und habe tatsächlich zwei Treffer gefunden und die sind sensationell. Der erste Treffer war eine kleine IT-Klitsche, so wie ich. So eine One-Man-Show, Zwei-Man-Show, Drei-Man-Show. Wenn es nicht so ist, bitte Entschuldigung. Der hat es einfach bei sich auf der Homepage gepostet und hat es halt berichtet. So für seine Kunden irgendwo. Na? So. Der zweite Treffer war die Anleitung der Deutschen Telekom zu dem Router. Also aus der Nummer kamen sie nicht mehr raus.
Das stand da drin.
Da steht eine Anleitung. Es gibt ein Anleitungsdokument von der Deutschen Telekom, wo das drinsteht. Da guckt euch keiner, das liest doch keiner. Was bedeutet, das liest keiner?
Nee, vor allem ist es ja auch einfach Quatsch.
Es ist falsch.
Ja, es ist falsch.
Also Punkt. Es gibt Regeln, das ist falsch. So, und jetzt hatte ich dann quasi Kontakt gehabt mit dem Ronald Eigenberg von der CT. Erstmal liebe Grüße an der Stelle.
Jetzt haben wir ja immer noch nicht gesagt, warum das denn schlimm ist, wenn Port 440 bis 449 weitergereicht werden. Weil auf Port 445...
Stopp! Nee. Hm? Stopp! Was? Es ist erstmal scheiße, wenn irgendwelche Leute in irgendeiner Form auf deinen Rechner kommen, wenn du das nicht willst. Ja. So, jetzt du.
Also grundsätzlich mal das, aber dann dein Problem war ja eigentlich ein Samba-Problem und dass irgendwelche Daten verschlüsselt wurden, das hat jetzt damit HTTPS herzlich wenig zu tun.
Nee, das Verschlüsselung, das war ein anderes Thema gewesen. Bei uns ist nichts, in dem Fall ist nichts passiert bei uns, nur der Rechner wurde Denial of Service und wie gesagt, der ist halt in die Knie gegangen, es konnte keiner mehr arbeiten. Also in dem Fall bei uns ist nichts passiert. Wir hatten mal eine Verschlüsselung über die gleiche Ecke wahrscheinlich, über RDP. Das war eine alte Regel, die noch drin war. Okay. Das ist ein anderer Baustelle, aber in diesem konkreten Fall war es...
Da fanden einfach nur Zugriffe statt, die man nicht will. Also
da haben Leute versucht, sich da einzulocken und haben es wegen unserer sicheren Passworte, nicht die wir schon dreimal geändert hatten, weil wir schon zweimal Probleme hatten, ne?
Ja.
Nichts passiert ist.
Ja.
Das hätte ich gesehen anhand von der Router und von der Proxmox-Statistik, dass da Daten gelaufen wären. Na? Also da war nichts gewesen.
Aber es waren halt tausende Verbindungen offen und deshalb hing der Rechner halt bei einer Load von 12.
Genau, so, und das andere Ding, Ding, wo vorher verschlüsselt wurde, das war noch schlimmer gewesen, einen haben wir noch vergessen, lag daran, dass der Vollidiot von S-Firm, der da vorher dran war, mehrere Freigaben gemacht hat auf alle möglichen Kisten dort im Netz mit C. Also nicht C-Dollar, sondern C.
Ganz C. Oh ja,
ganz schön. C von allen Kisten, damit er schön sein S-Firm einrichten kann. Deswegen gab es das erste Problem. Da können wir auch mal bei Gelegenheit drüber reden, aber da ist auch nichts angebrannt. Ja,
solche Admins habe ich auch schon verdrängt. Aber diese Zugriffe fanden halt statt über ein Port des Samba-Servers, der da lief. Und zwar, weil Port 445 nämlich Microsoft-DS ist. Wofür auch immer das DS steht,
Digital Survivor
ist es nicht.
Es ist Digital Survivor.
Ja, es ist Digital Survivor. Jo, Samba lauscht auch auf 445 und der Port und der Dienst, die sind auch jeweils wichtig, sinnvoll und notwendig in deinem LAN, aber sollten tunlichst niemals, niemals, nie mit dem Arsch im Netz hängen.
Kann ich auch erklären, warum?
Ja. Erklär.
Also ich meine, du hast ja auch FTP-Server im Netz oder SFTP-Server. Und wenn du da ein sicheres Passwort hast, ist das erstmal auch kein Problem. Das Problem von SMB, Server Block Messaging, ist, dass es ein elastisches Protokoll ist. Das hat mehrere Eintritts- und Austrittsports. Das ist ein paralleles Protokoll mit mehreren Ports. Du kannst es gar nicht vernünftig lauffähig nach draußen legen. Es ist einfach nicht fürs Internet gedacht. Je nach Tiefe, wie du es einsetzt, reicht es aber unter Umständen, dass du über Port 445 da Daten rauskriegst. Was uns nicht passiert ist. Muss schon mal klipp und klar sagen. Ja, aber
Glück,
jemand.
Glück gehabt.
Vielleicht jemand anderem, weil es gibt ja viele Leute, so, da kommen wir gleich dazu. Ne? Also bin ich jetzt hergegangen und gesagt, okay, alles klar. Für den Moment habe ich jetzt die Regel erstmal sicher drin. Die hat dann gehalten im Router und es war Ruhe. Ich habe das auf dem zweiten Router nochmal
verifiziert.
Weiß es. Da komme ich auch noch dazu. Das wird doch viel geiler. Also bleibt mal dran, Leute. Das wird doch viel, viel besser. Ihr könnt euch nicht einen Traum vorstellen, was da noch kommt. Die hatten jetzt noch einen zweiten Router. Damit habe ich es validiert. Und in der Zwischenzeit, nach einem sehr langen Gespräch mit dem Ronald, haben die sich auch noch einen Router besorgt, weil sie es nicht glauben wollten. Und wir hatten jetzt schon zwei bestätigte...
Erzähl, wer der Ronald ist.
Das ist, wie gesagt, der Ronald Eikenberg. Das ist ein Security-Ressort-Kollege von der CT. Vom Heise Verlag.
Gut, ja.
Das war wie die Bild-Zeitung, so nur mit Computer.
Ja, der sollte ja bekannt sein. Nur, du hast den Ronald vorher nicht erwähnt, deshalb weiß man jetzt
doch,
nicht.
Hatte ich.
Okay, gut, dann ging es an mir vorbei.
So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich dem... das erzählt dann, ne, hat gesagt, hier so und so, und habe ihm erklärt, warum ich das für absolut verantwortungslos und fahrlässig von der Telekom halt und ganz schlimm, und bitte alle Leser benachrichtigen und überhaupt. Er hat gesagt, hier halt mal die Füße stellen, wir prüfen das nach, wir besorgen, finde ich super, ja, wir prüfen das nach, wir besorgen so ein Ding selber, und war auch mit mir einer Meinung gewesen. In allen Punkten hat noch 2-3 Facetten noch aufgelistet, die mir nicht klar waren, hat aber noch nichts erzählt. Und dann hat er beim 2., 3. Gespräch hat er rausgerückt und hat gesagt, du, pass mal auf, ich hab gesagt, sorry, wenn ich euch jetzt hier zu bombardiere und nerv, sagt er, nee, gut, dass du angerufen hast, wir haben hier so 1-2 Fälle, wo Leute ihr Netzwerk nicht kriegen, und die haben auch eine Digitalisierungsbox Premium. Und es könnte genau das sein, was du uns da gerade erzählt hast, warum bei denen die ganze Zeit das knallt. Und das müssen wir jetzt mal nachvollziehen. Und so war es dann auch im Endeffekt gewesen. So, und dann haben die das nachgespielt, und wir haben das auch nachgespielt, und da kam noch was viel Geileres raus.
Aber jetzt muss man ja sagen, das ist halt, glaube ich, so funktioniert halt professioneller Journalismus. Die haben sich dann halt einfach auch so eine Box besorgt, vermutlich sogar verschiedene Versionen, haben es dann auch wirklich explizit
probiert
und nicht irgendwie.
Eine Standard und eine Premium, glaube ich, haben sie besorgt. Ja. Und auch in verschiedenen Firmware-Ports. So. Und das Geile war, die eine Box, also sie hatten es mit der einen Box probiert, und jetzt kommt der Knaller, und haben das dann umgestellt, also sie haben es dann so eingestellt, wie es eingestellt hat, dass Ruhe ist, und dann haben die das Update gemacht, das Neueste.
Ich weiß ja, was rauskommt.
Das ist diese dramatische Schweigesekunde. Das heißt also, die haben das gemacht, was ich auch gemacht habe, und haben dann gesagt, okay, wir tragen es jetzt mal richtig ein, so wie es gehört. Und dann kam das Zwangsupdate, Stichwort Routerzwang, darüber müssen wir auch noch reden. Ja. Mhm. Da haben die denen ein Update rein, also die haben es jetzt mit der Hand gemacht, ein Update, was du auch sonst zwangsmäßig reingedrückt bekommst. Und danach war das Ding wieder scheunenweit offen gewesen, weil der Router hat dann seine Regeln neu verarbeitet, hat gesagt, okay, 443, Directory DS, da habe ich ein Template dazu. Das Template geht von 440 bis 449. Ja, dieses Service ist, nee, klar, das ist ja dieses Services-Template. Da kommt so ein bisschen die ansatzweise Objektorientierung von dem Router, und hat das Ganze wieder drüber gebügelt, das Ding war wieder scheunenweit im Netz offen gewesen. So. Und Dann war das klar, dass das so gelaufen ist, und jetzt ging die CT quasi an die Telekom und hat gesagt, liebe Telekom, wir müssen reden an der Stelle. Mhm. Und dann hat die Telekom irgendwann mal gesagt, es könnte sein, dass wir das schon mal, wir waren uns aber nicht sicher, also es könnte sein, dass wir da, dass da schon mal was war. Wir wissen davon schon seit April. Ah, es ist anscheinend doch so. Und wir müssten mal was tun. Wir bitten doch mal die CT, mal die Füße stillzuhalten. Wir müssen da noch was machen. Responsible Disclosure. Das heißt, wenn man so eine miese Lücke hat, dann macht man die natürlich, die macht man natürlich dann zu möglichst und sagt nichts. Ich nehme jetzt mal ein Wort, was ich mir gespart habe. Das habe ich. Ich habe auch einen Portscan gemacht. Dazu komme ich später noch dazu. Bei den Kommentaren aus dem Forum. Ja, da möchte ich jetzt drauf eingehen. Also ich habe mich schon vergewissert, was da los war. Also das ist ein Ding auf Deutsch. Das Ding kriegst du nicht dicht. Du kriegst Updates reingedrückt, wenn es blöd läuft. Und die machen wieder alles auf. Und wenn du ich gebe jetzt mal so ein paar Beispiele, wo sowas passieren könnte. Du hast jetzt einen kleinen Betrieb, und dann hast du zum Beispiel eine Webcam. Na, eine Netzwerk-Webcam. Die Netzwerk-Webcam hat ein Web-Frontend, das machst du vielleicht per Passwort nach außen sichtbar. Wenn du aber auf dem gleichen Ding noch eine Windows-Freigabe hast, den Zugriff auf deine Bilder, die das Ding aufnimmt, dann ist das schon weit im Netz. Mhm. Hörst du mich noch?
Ja.
Ja gut, es hat nämlich eben nicht geklappt. So, ja. Das heißt, das wäre der erste Fall, wo sowas passieren könnte. Für ein Kleinunternehmen. Der zweite Fall wäre so eine Buffalo Station, Synology, ein QNAP NAS. Die haben auch ein Web-Frontend, was du vielleicht nach draußen legst, um mal auf eine Datei zuzugreifen. Na, der macht die Windows-Dateifreigabe. Bitte jetzt nicht reinhaken, ich erspare mir gerade eine Aussage bestimmt. Na, ich will gerade wo drauf hin. Sowas könnte passieren. Es könnte ein Small-Business-Server sein. So, und das sind so Sachen, die kleine Firmen haben. Das bedeutet aber noch nicht, das bedeutet erstmal nur, dass die Tür offen ist. Also ein Sinnbild wäre, du machst das Dachfenster im Sommer oben auf, damit da schön frische Luft reinkommt, ne? Und da ist irgendwie ein riesiges Gestänge. Und in dem Moment, wo das Dachfenster aufmacht, geht ein Garagentor auf, wo der teure Ferrari drin steht. Mit dem Schlüssel steckend. So musst du dir das Bild nicht vorstellen. Und jetzt gibt's aber Leute, zu denen auch ich gehöre. Ich habe Kunden, wo sowas vorkommt, muss ich ganz klar sagen, wenig, die das so wünschen, die sagen, wir haben so ein Ding im Netz, also NAS, ne, oder eine Kamera oder die Fritzbox mit den Telefonansagen, Faxen und so weiter, und wir möchten der Einfachheit halber da auf diese Freigabe kein Passwort, weil das Ding ist ja von außen nicht erreichbar.
Oft gesehen bei Scannerfreigaben zum Beispiel.
Scannerfreigaben, genau, ist der absolute Klassiker, weil das ist das andere Thema, da werden wir auch mal ein bisschen so weiter drüber machen, warum ich der Meinung bin, dass Telefonanlagenfutzis und Drucker-Idioten keine Computer anfassen sollten. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine schöne Werbung, machen wir bald so. Würden Sie Ihren Metzger das Dach decken lassen? Und dann so laute Wurstscheiben auf dem Dach irgendwie, weißt du so? Mhm. Egal. Und das ist auch durchaus legitim. Und dann sagen die, wieso? Wir haben keinen WLAN, wir haben ein Tor, wir haben drei Dobermänner, wir haben ein Riesenschloss und es ist immer jemand da, wenn Leute da sind. Es kann keiner zu uns kommen und ein Kabel in eine Netzwerkdose stecken, um in dieses NAS ranzukommen. So, und das erinnert mich früher, das muss ich mal einhaken ganz kurz, erinnert mich früher an meine Zeiten, wo ich das erste Mal meine DSL hatte und dann die Ports abgescannt habe von PC Anywhere und war auf unfassbar vielen Computern drauf gewesen, die PC Anywhere früher laufen hatten und kein Passwort, weil die nie gewusst haben, dass ein Dial-Up-Interface eine Netzwerkkarte ist. Oh. Na? Also das erinnert, hat tierisch Spaß gehabt. Da war ich mal bei einem drauf, der hatte dann seine ganzen Bankkontendaten auf dem Desktop gehabt, ist schon verjährt. So ein Textdokument auf dem Desktop nach Stronik geschrieben, hey du Depp, mach mal hier ein Passwort rein. Und dann bin ich da irgendwie Wochen später wieder auf dem seiner Kiste gelandet, als mir nachts langweilig war. Und da war das Textdokument immer noch offen gewesen, das Notepad, nur dass drunter stand, welches Passwort. So, also so viel dazu. Und das ist aber uns nicht passiert. Also ich denke, wir haben, jetzt muss ich mal gerade ein bisschen Selbstrechtfertigung machen. Also ich denke, wir haben viel richtig gemacht. Wir hatten also ein Linux-System, ein aktuelles. Das heißt also, keine bekannten Exploits konnten Zugriff auf diese Daten gewähren. Nummer eins, richtig gemacht. Wir hatten Linux, aktuelle Samba, wesentlich weniger angreifbar wie ein Windows-SMB-Freigabe. Wir hatten sichere Passworte. Wir hatten einen vernünftigen Router, haben wir gedacht. Na, also erstmal und Virenscanner. Also erstmal alles richtig gemacht an der Stelle. Und ja, jetzt ist aber trotzdem hier was los. Also deswegen ist auch nichts passiert. So, und dann kam allerdings überraschend in der CT 25 2019 der Artikel Dr. Datenleck. Warum eine komplette Arztpraxis offen im Netz stand. Die Krankenakten 10.000 der Patienten einer Zellerarztpraxis waren für jeden übers Internet aufrufbar. Als wir dem Fall nachgingen, stießen wir auf eine erhebliche Schwachstelle in Standardroutern der Telekom. So, denen ist genau das Gleiche passiert. Die hatten diesen Router, die hatten keinen vernünftigen Admin, die hatten der Bequemlichkeit halber, vielleicht weil sie ein Windows Home hatten oder sowas und keinen Domain-Controller, weil es ein kleiner Laden ist, wobei 30.000 Patientendaten klingt nach einer kleinen Praxis, ne? Hatten die auch irgendeinen Computer, der nach draußen gelegt war, der Gleichzeitig der Host dieser Dateien war, also deswegen glaube ich, dass ich sage, es war ein Synology NAS. Sagt er, wie es war. Ich vermute mal, die hatten das Webinterface vom Synology NAS in guten Glauben rausgelegt, dass der Chef gucken kann, ob die Tür zu ist. Oder ob der Rollladen unten ist.
Ich habe früher viel für Ärzte gearbeitet. Ich hatte viele Ärzte in der Kundschaft, genauso ticken die auch, ja.
So, und da haben die dann ihre gescannten Dateien oder was auch immer die da drauf hatten, vielleicht sogar diese Branchensoftware ist auch dumm wie Brot. Ja, die laufen ja manchmal ohne Installation, weil die noch irgendwie auf D-Base laufen und dann haben die da eine einfache Freigabe, schmeißen alles rein, wenn du die Exe drückst, wenn du dann die Doc Martens 95.exe drückst, dann geht das Programm los, greift auf die Samba-Freigabe zu, hast du deine Patientendaten.
Und ja, da hast du auch noch ganz andere Probleme, gerade wenn es jetzt eine Facharztpraxis war, bei der ich glaube, es war ein Orthopäde, von dem sie da berichtet haben, dann hast du ja nicht nur deine Branchensoftware, sondern du hast ja auch Geräte und Gerätesoftware. Mm. Also ich hatte früher zum Beispiel Augenärzte. Ich hab einige Augenärzte in der Kundschaft gehabt. Und die haben dann
halt. Ich hatte gar nicht auf dem Radar.
Ne, die haben dann halt einen, was weiß ich, ein Keratograph. Beim Keratograph werden dann halt Fotos deiner Pupille gemacht. Und das muss ja alles irgendwie mit irgendwelchen Datensätzen, mit irgendwelchen Bildaustausch und sonst irgendwas, muss das dann ja mit der Branchensoftware, mit dem Turbomet, mit dem Edista oder wie auch immer sie alle heißen.
Deine Eichel im Netz.
Sowas, genau, deine Eichel im Netz. Und das muss ja alles irgendwie ausgetauscht werden. Und oft ist es dann ja halt wirklich so, also die Geräte an sich sind meistens irgendwie schon ziemlich cool, die ganzen Medizingeräte. Aber die Software, die es dabei gibt, die ist in der Regel immer Borg. Weil da irgendwelche Menschen, die andere Dinge sehr gut können, anschließend genötigt werden, Software zu schreiben. Mhm. Und das ist dann wirklich irgendwelcher Delphi-Scheiß oder sonst irgendwas. Und dann muss ja irgendwie, dann gibt's keine Standards offensichtlich oder es wird zumindest nicht dran gehalten. Oder die Software ist schon 25 Jahre alt. Also teilweise habe ich dann auch Windows 95 Rechner in irgendwelchen Praxen.
Das heißt doch Martens 95-Exe, ja, ne?
Genau, also genauso, ne? Und wenn so eine Maschine halt einfach mal 30 Jahre funktioniert und nach 10 Jahren ist sie bezahlt und abgeschrieben und ab dann verdient der Arzt ja wirklich richtig Geld damit, warum soll er sie dann tauschen?
Und also Sanivision zum Beispiel für Sanitätshäuser, da heißt die Exe S-Vis 98 Exe.
Ja, Tische. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch legitim, weil es wird ja, das Gerät wird ja genutzt. Und solange das ja wirklich im Haus bleibt, ist es natürlich für den Admin jedes Mal wieder ein Krampf und ein Graus.
Fass es nicht an.
Solche Scheiße dann halt zum Laufen zu bekommen. Also es war wirklich überhaupt nicht schön. Teils ist das Ganze danach noch irgendwie verdongelt und mit super geheimen 12, 15, 25 stelligen Passwörtern mit Installationsschutz versehen und bla bla bla. Im Endeffekt sind die alle doof, man bekommt es halt trotzdem raus und kann es dann selber machen. Aber das
erinnerst du dich am Anfang vom Gespräch, wo ich gesagt habe, zwei Dinge, die ich mache. Ich weiß es und ich sage auch mal nein. Und wenn du beim Kunden jetzt so eine offene Freigabe hättest, müsstest du als Admin eigentlich sagen, nein, wir gehen jetzt den Programmierer und der Firma so lange auf den Sack, und dann sagen sie wieder, die gibt's nicht mehr, ja, bis wir das auf dem Standard der heutigen Zeit haben. Das heißt, einen aktuellen Samba-Server und ein Passwort. Aber
da genau, das kannst du ganz so machen, ehrlich,
das war aber nass, das kann nur nass gewesen sein. Was soll denn das sonst gewesen
aber
sein?
Genauso kannst du das auch machen, aber Ärzte gehören ja mit zu den ärmsten Menschen der Gesellschaft und dementsprechend sind sie auch sehr sparsam und selber essen macht satt.
Ja.
Und in dem Moment, in dem du dich darum kümmerst, das kannst du gerne tun, aber er bezahlt dich in der Zeit nicht. Also es passiert halt nichts, es ändert sich nichts, es regelt sich nichts. Ne? So, ja, das sind halt wirklich genau solche Probleme. Wenn das jetzt 30.000 Patienten, vielleicht ist eine Gemeinschaftspraxis mit fünf Orthopäden oder Ophthalmologen oder was, also Augenärzte oder sonst irgendwas, die dann halt sich die Maschine teilen, die da steht und dann auch alle drauf zugreifen können müssen. Ne? Eine andere Sache, wie ich vorhin gesagt habe, eine Scannerfreigabe. Manche Scanner-Interfaces sind halt wirklich schlecht. Also heute, die letzten Jahre sah ich in der freien Wildbahn, sah ich eigentlich nur noch Scanner, mit denen man dann auch wirklich vernünftige Authentifizierungsmöglichkeiten einrichten konnte, sodass dann bei unserer Firma zum Beispiel halt auch zumindest mal eine Grundauthentifizierung stattfindet, wenn was gescannt wird. Aber du hattest das auch.
Da müssen wir unbedingt eine eigene Folge machen drüber. Da habe ich locker nochmal 2 Stunden zum Schimpfen.
Ja, aber du hattest das halt früher nicht dann bei jedem Scanner. Oder wie du selbst halt sagst, das wird der Inhalt der Folge dann vermutlich werden, dass dann irgendwelche Druckerfuzis, für die gehen den einfachsten Weg. Und der einfachste Weg ist halt oft ein beschissener Weg für mich als Admin. Und dann gibt es dann halt eine Scannerfreigabe ohne Authentifizierung. Das Problem ist ja da nicht, dass dann halt eine Freigabe für den Scanner-Ordner, ne, das Problem mag dann halt sein, jetzt scannt jemand den Geschäftsbericht.
Ja, ja, genau, oder, das ist ja der Inhalt der Daten.
Ne, also die Scanner-Freigabe an sich, die juckt mich im Endeffekt relativ wenig. Also es hängt halt davon ab, was gescannt wird
und
was
da drin liegt. Ich gehe noch weiter. Ich möchte dann noch einen Schritt weiter gehen und nicht so weit abschweifen, aber das muss ich jetzt noch loswerden, sonst platze ich. Wir hatten die Diskussion mit meinem Sanitätskunden, den Mitarbeitern, die es geschafft haben, halt, die wissen genau, es gibt Laufwerk F, D, wie auch immer, ne, da gehört das Zeug hin, da ist das Zeug safe. Wo war es natürlich? Auf dem Desktop, eigene Dateien, auf dem Computer. Ich sag hier, Leute, Nummer 1, erstens, es klaut euch einer aus dem Laden hier den Computer. Da sind Patientendaten drauf. So, jetzt sind 2 Dinge. Diese Patientendaten wurden mit einem Gehalt bezahlt, mit einer Miete, die gezahlt wurde, mit einem Computer, der gekauft wurde. Ja, jetzt sind die erstmal weg. Sie fehlen. Der Computer wurde geklaut. Gibst du dein Gehalt zurück? Übernimmst du das, lieber Mitarbeiter? Nein. Zweite Frage. Wenn du Glück hast, wird der Computer für ein bisschen Heroin verkauft. Wenn du Pech hast, ist einer so ein Legend, fährt das Ding mit dem USB-Stick hoch, guckt drauf, zählt 1 und 1 zusammen, erpresst deinen Chef und ihr könnt den Laden zumachen. Na, so. Was kommt dann für eine Antwort?
Unsere Daten sind ja nicht so wichtig und das ist ja nicht so schlimm.
Nee, das nicht. Da kommt dann die Antwort in der Regel, das haben wir aber schon immer so gemacht. Was hat ja, gefickt haben wir auch schon immer. Ja, früher ohne Gummi, kannst du das auch machen, haben wir immer schon gemacht. Hast du halt AIDS hinterher. Ja, selbes Beispiel. Und ist so, hast du halt AIDS, Pech. Ja, haben wir immer so gemacht. Und das Ende vom Lied war dann gewesen, also ich meine, die Lösung war dann...
Jetzt muss man der geneigten Hörerschaft sagen, das ist, kommt ist. Aus Aschaffenburg, da ist AIDS und Heroin wirklich ein großes Thema immer noch.
Du kommst aus dem Saarland, das ist kein Saarlandwitz jetzt. So, und das Ende vom Lied war dann gewesen, als ich Policies geschrieben habe, die ganzen Daten eingesammelt haben, ne, also die wirklich auf jedem Rechner die ganzen Desktops und eigene Dateien umgelegt haben und rumkopiert haben und ich bin dann nochmal auf 16 GB Daten gekommen, die da nichts zu suchen hatten. Da war aber was los, mein Lieber. So, alles klar. Also jetzt, ich gehe davon aus, wir wissen es nicht, es liegt die Vermutung nahe, dass es eine Lücke hier in dem Artikel, mit welcher Sorte Computer wir es hier zu tun hatten bei dieser Arztpraxis. Ich nehme an, es war ein NAS, was Daten einer sehr, sehr simpel gestrickten Software im Arztbereich, Sanitätsbereich, was auch immer, Medizinbereich beherbergt hat, der es genug war, mit einer unverschlüsselten Freigabe, also mit einer Unlock, also eine Freigabe und Lock in der Gastfreigabe zu arbeiten. Und vielleicht konnte nicht mal der Einrichtende was dafür, weil vielleicht ist es gar nicht, hat es gar nicht funktioniert mit einer neueren Freigabe, weil die Software so alt war. Punkt um ist, diese 30.000 Patientendaten, das hätten auch meine sein können, könnten zum Beispiel in die Hände von jemandem kommen. Also wenn das jetzt irgendwie ein Proktologe ist oder ein Urologe, könnte man Leute damit erpressen, ja, hier, ich weiß, du hast immer wieder beim AIDS, ja, du hast AIDS und du hast Prostata und du bist impotent, das erzähle ich hier deiner Familie und so weiter, die könnte man erpressen damit. Oder es könnte so weit gehen, dass hier eine Anzeige von der Datenschutzbehörde kommt, dass die da mal für 30.000 verlorene Daten hier Strafe bezahlen müssen. Sowas könnte hier sein. Reputation, völlige Katastrophe. Ja, da hängt viel hinten dran. Und die Diskussion habe ich heute wieder mit meinen Sanitätshäusern geführt. Seit hier, lest euch den Artikel durch. Ja, wir müssen da hinterher sein. Wir müssen Dinge tun, die uns zumindest mal so einen gewissen Grundschutz gibt. So, und die Frage ist, wollen wir jetzt an der Stelle, wo geht's weiter? Wollen wir uns mal die Kommentare von den Heise-Lesern mal zu Gemüte führen? An der Stelle.
Ich möchte gerade, können wir gerne machen, ich möchte gerade, bevor wir das machen, aber noch eine Sache in den Raum werfen.
Ja,
bei wie vielen Ärzten warst du bisher, bei denen du mitbekommen hast, dass die Rechner gesperrt sind, während kein Arzt und keine Hilfe in dem Raum ist, in dem du gerade sitzt und wartest. Also mir fällt ein einziger Facharzt ein, bei dem ich das bisher wahrgenommen habe, und die habe ich dann auch entsprechend gelobt. Besser würde ich mich beschweren, bei denen es nicht so ist.
Einen.
Ja.
Ne? Einen, und das ist mein Tierarzt.
Ja, super. Ja,
dem ich über eine Policy einfach bei Nichtbenutzung Bildschirmschoner von einer Minute eingestellt habe. Den Hund wird es nicht. Also, wenn ich meinen Hund mit der Kamera, ich habe den Hund mit der Drohne verfolgt letzte Woche und ich habe ihm nicht seine Datenschutzrechte vorgelesen vorher.
Vielleicht verklagt er dich.
Ja, vielleicht verklagt er mich.
Vielleicht schätzt er dir auch einfach in die Küche das dafür. Nee, aber das ist, es interessiert dir wenig. Ne? Da sollte man auch jedes Mal ein Fass aufmachen.
Also, der Artikel heißt Dr. Datenleck, den findet ihr auch auf heise.de.
Ist auch in den Shownotes verlinkt.
Und jetzt würde ich mal ein bisschen runterscrollen.
Aktuell gibt es die CT auch geguckt. Noch zu kaufen, in der dieser Artikel gedruckt drin ist.
Die müsste CT kann man auch abonnieren. Also Das ist, es ist gut, das ist, man muss nicht mit allem einverstanden sein, man muss nicht alles geil finden, aber selbst ich lese die CT nur alle Vierteljahr, irgendwie ich Urlaub habe. Und dann gehe ich die schnell durch, lese mir 10 Artikel durch, bin super happy hinterher, weil das waren dann genau die 10 Artikel, die mich interessiert haben. Na, also hier stand, wir können mal ganz kurz durch einen Artikel durchgehen, 30 Patientendaten online, wer hat es rausgefunden, wer hat schon gemeldet, also eine IT-Firma hat quasi das gefunden, hat die CT informiert, gesagt, hier CT, das sind Patientendaten, keine wusste woher, Kommissar Zufall. Doch einige Tage später war der Server immer noch offen, weil wir ein Scheunentor, bla bla bla. Genau, dann kam ein weiterer Hinweis, der IT-Experte Christian Zengel. Mhm. Ja, nein, das waren wir drei, das war natürlich dein Kollege, du und ich. Wir haben das zeitgleich gefunden, also wir haben es alle zeitgleich gesehen, das war keiner, der da schneller war. Wir haben uns durchgeklickt und haben es alle gesehen, wussten, was los war.
Es war jetzt ja auch kein riesengroßes Hexenwerk. Das Erschreckende ist ja, dass es offensichtlich vorher ausreichend wenige Menschen dann gesehen haben.
Gemerkt haben.
Und vor allem, wenn Menschen es gesehen haben, außer den zwei oder drei Google-Ergebnissen, die du gefunden hast, dann ja auch keiner.
Die kaufen keiner einen neuen Computer? Nee, die spielen Backup zurück und kaufen einen neuen Computer. Die können ja sonst nichts machen. Sowas machen normale Leute.
Ja, aber ich finde es halt wirklich scheiße, wenn man sowas wahrnimmt. Und ich war mir jetzt ja schon nicht sicher, ob man es nicht vielleicht hätte sollen, sogar direkt fett verbreiten, weil es halt.
Ja, haben sie ja. Die CT hat das haben wir vergessen.
Uns dann halt nicht noch 4 Wochen dann.
Nee, pass auf, das haben wir ja total vergessen. Danke, dass du mich da abholst noch, bevor wir in die Kommentare gehen. Also, es stand drin, also noch ganz kurz, der IT-Experte Christian Zengel meldet uns ein ungewöhnliches Verhalten, bla bla bla, Sachverhalt, wie eben erklärt. So, da hatte die Telekom noch nicht reagiert. Also CT hat sich das auch nur eine gewisse Zeit angeguckt und hat gesagt, nee, da kommt nichts, hier kommt nichts, wir hauen das Ding jetzt raus und haben mich dann, das war eher im, also das Heft war kurz einen Tag vorm Heft oder es war am selben Tag, wie das Heft rauskam. Mhm. Na, weil die haben gesagt, wir nehmen das Ding nicht mehr mitten Januar rein. So. Und dann ist die Bombe geplatzt. Anzahl der Kommentare an der Stelle, mag ich schon mal zählen, ich war bei 800, habe ich aufgehört. Wir haben aktuell 1078 Kommentare. So. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz rein, dann haben wir es ja schon fast geschafft. So. Jetzt kam dann von dem Kunden eine Mail und ein paar Tage später und den habe ich wieder der CT gemeldet. Die Mail ging so, wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheitsdigitalisierungsbox. Und sinngemäß war in dem Newsletter stand drin, ja, wie Sie vielleicht der Presse gelesen haben, gibt es da so ein kleines Problem und wir haben schon eine Behebung dafür. Schon. Seit April.
Ja. Ja.
So, und man möge doch bitte mal hier ein Update machen. Das kannst du über die Auto-Update-Funktion von dem Router machen. Überraschung, hat nicht funktioniert. Ich musste mich durch einen beschissenen Link durchklicken, bis ich durch viel Lesen die richtige Datei gefunden habe, die ich mit viel Mühe in diesen, wieder mal mit diesen 50 Knöpfen, die du nicht siehst normalerweise, in den Router reinknüppeln, der da eine halbe Stunde beschäftigt war, bis das Ding drin war, was dieses Fehlverhalten fixt. Also sprich, die Telekom hat es bis zum Ende ausgesessen und hat dann wohl so einen Druck gehabt, dass sie wirklich anscheinend ganz, ganz viel Geld an die Leute bezahlt haben, die das können, dass die alles andere liegen lassen, dieses Mal das Ding jetzt machen. Ich, und vor allem auch einen Patch bereitzustellen, der bestehende falsche Regeln auch wieder richtig rückt. Das sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Also so eine Konfiguration, die ansteht, fixen oder schon eine bereits bestehende Konfiguration zurückzufixen, ohne jemanden Tag zu versauen. Ne? Weil es vielleicht gewollt hat. Denke ich, ist auch nicht ganz einfach. Und dann stellte sich auch noch raus, die Telekom hat dann auch gestanden, dass es drei verschiedene Router betrifft, also alle Digitalisierungsboxen. Und das hatte ich, wie gesagt, diesen Newsletter hatte ich dann sofort an die Heise weitergemeldet. Und daraufhin gab es dann den zweiten Artikel mit dem Namen nach Datenleck in Arztpraxis, weitere Router betroffen, jetzt patchen. Also das ist dann auch, es wäre auf jeden Fall auch ohne mich bei der CT angekommen, ne? Weil das haben alle Kunden, also ich habe es tatsächlich geschafft, nein, Entschuldigung, wir haben es tatsächlich geschafft, dass ich die Telekom bei den Kunden entschuldigen müsste und dass wir hier in der CT erwähnt wurden, das ist ganz was wirklich toll und das freut mich ungemein, zumal ich das Ding schon 30 Jahre lese. Ne? Also das,
ich habe dir ja gesagt, schön. Wenn du hättest es abschreiben sollen, dann bekämst du irgendwann das
Recht auf deinen Künstlernamen. Ich habe dich auch gefragt, ob du damit erwähnt werden möchtest. Nö. Du wolltest es nicht. Ja. Nö, ich finde es halt geil, ja, weil das macht mir schon Spaß, weil das ist nützlich, das ist Werbung und das ist auch verdient, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist so 5 Minutes of Fame und das war's dann. Also den Artikel gab's dann auch. So, und jetzt würde ich gerne mal in die, jetzt würde ich sehr, sehr gerne mal in die Kommentare gehen, wenn du noch was hast.
Du musst mir aber erst noch mal den richtigen Link schicken, denn der Link, den ich jetzt hier gerade auch in den Shownotes schon drin habe, der hat nur 10 Kommentare. Das ist nicht der.
Da kam jetzt ganz unten oder ganz nach oben? Nach unten oder nach oben?
Da, was?
Ich mach mal nach unten. Ich kann
einfach rein.
Ah, scheiße, das war der falsche. Moment. Ja.
Es gibt
jetzt hier, muss ich hier links machen, das ist doch völlig kontraproduktiv, warte mal.
Es gibt ja hier mittlerweile dann auch noch ein nachgehakt Video, wo der...
Nee, das war auch Bestandteil, da hat er auch erklärt, genau.
Ja.
Aber da fehlt was ganz Wichtiges und das will ich jetzt nochmal gleich über die Kommentare, weil er hat tatsächlich was Entscheidendes, also er hat es erwähnt, aber er hat es auch nicht richtig erklärt und es ist auch nicht wirklich final geklärt, nämlich die Schuldfrage, ja. Und so, jetzt muss ich mal gucken, der erste Link war der Dr. Datenleck, das ist der da. Ich habe auch einen Dr. Leck, da unten ist der Hund, warte mal, Moment. So, das ist hier, wo ist denn jetzt dieser Blöde da? Einmal hier Link Nummer 1 und kommt das bei dir an? Ich habe das noch nie gemacht an, hier mit diesen Shownotes. Wo du mir geschickt hast, Etherpad hast du mir geschickt, genau. Das nachgehakt und dann das nach, muss ich auch speichern gehen?
Nö.
Okay, ja, irgendwie funktioniert das nicht. Das ist ganz cool. Also das ist jetzt die Webseite.
Ach, da unten. Ach, ja.
Ich weiß nicht, wo das hingehört.
Wir machen irgendwann mal noch einen Workshop, wie benutze ich ein Etherpad. Ja, gut, okay. Ich habe den
Link. So, okay, alles danke. Klar. So, zweiter Link. Jetzt hast du den ersten gelöscht.
Nee, den habe ich gelöscht.
Okay,
hier. Weil der gehört ja so. Hier hin.
Und jetzt würde ich gerne mal in diesen ersten reingehen. Und jetzt kommt nämlich etwas, wo ich für meine Branche mal eine Lanze brechen möchte und muss. So, ich gehe jetzt mal hier in diese Kommentare rein. Warte, hier ist der Artikel. Ne, hier ist er nicht, hier unten ist er. Das ist geiles Bild, Dr. Datenleck. Praxis Dr. Datenleck, geöffnet 0 bis 24 Uhr ohne Anmeldung.
Großartig. Aber jetzt
großartig.
Erklär, super. Pass auf, jetzt erklär mir mal, jetzt klick mal bitte auf meinen Link, weil das ist dann nämlich der gleiche Artikel mit dem gleichen Inhalt, aber der hat nur 10 Kommentare. Das verstehe ich jetzt auch nicht.
Ich habe keine Ahnung, wo ich da gerade drauf geklickt habe. Irgendwas sind Sachen aufgegangen. Klick doch jetzt auf meinen.
Ja, habe ich jetzt, ja. Da bin ich
so, jetzt drauf. Gehst du ganz runter, Kommentare lesen. Ich habe sogar was geschrieben. Glücklicherweise hat mich keiner zerrissen. Ich habe noch nie was kommentiert im Heise Forum. Also nachdem der Heise Forum ist sowas wie Vietnam, nur mit Bytes.
Ja, ein bisschen. Vor allem Freitag. So,
jetzt gehen wir mal, ich lese jetzt mal ein paar Betreffs vorher. Ich fange mal hinten
Moment,
an.
Moment, ich lege mich erst bequem. Ich podcaste hier aus dem Bett.
Ja, ich müsste auch mal aufs Klo. So, jetzt bin ich eins zu weit. So, pass auf. Also, wir haben jetzt hier, tja, wer haftet? Also, ich lese mal nur die Betreffe vorher, ne? Tja, wer haftet? Ich wähle jetzt mal welche aus. Dem IT-Dienstleister kündigen. Das, ne, würde mich, also, bei mir ist ja nichts passiert. Da kommt noch mehr, da hatten sie recht. Digipox, Bintec, LMAC, BE, IP-Serie sollte man geschult sein. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Das ist halt sicher ein super Teil. Warum Portfreigabe auf Patientenserver? deswegen nass, ne? Server von außen zugreifbar, grob fahrlässig. Ja, da können wir drüber reden. Und dann, wenn du Portscan und Erkennung sind, dann mehrere Seiten und Kommentare. Und ich würde ganz gern mal bei dem Portscan anfangen.
Kannst du mir den Weg gerade zeigen, wo ich den finde?
Kommentare kann? Ganz unten im Artikel.
Ja, bin ich.
Dann auf die 1080 Kommentare oder was das sind. Ich? Und dann auf Seite 7 bin ich jetzt zum Beispiel gerade.
Seite 7.
So, Portscan und Erkennung. Genau, es sind nur die Betreffs von diesen, das sind Threads, also, das sind Unterthreads
ja. Also von dem Ding. Aktuell Seite 7 von 9, falls jemand. Ach,
Portscan und Erkennung. Portscan und Erkennung ist meine sogar, sehe ich gerade. Ja, weil viele Leute rumgemault haben. Jetzt lese ich mal ganz kurz meinen Kommentar vor. Oh Gott, ja, ich beeile mich. Was ich dazu geschrieben habe. Also die sagen in den Kommentaren, also ich lese einfach mal vor, dann brauche ich mir das nochmal aus den Fingern saugen. In den Kommentaren wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch nach Änderungen ein Portscan machen soll. Das ist schlicht und ergreifend heute nicht mehr möglich, da die Router dagegen vorgehen. Klar, wenn man einen Verdacht hat, kann man eine kleine Range testen. Also auf Deutsch, wenn ich was mache an der Router und ich will die Firewall abscannen, dann sagt die Firewall erstmal hier Stinkefinger, hau ab und lässt mich verhungern. Da kann ich so viel Portscan machen, wie ich will, das geht heute nicht mehr. Es gibt Router, da kann man das abschalten. Wie das bei diesem komischen Telekom-Router geht, weiß keine Sau, wenn es überhaupt möglich ist. Ja, wenn ich einen Verdacht gehabt hätte, klar hätte ich sagen können, scan mal 440 bis 449, das hätte vielleicht funktioniert. Dafür brauche ich aber einen Grundverdacht. So, deswegen habe ich ja hier geschrieben, auffallend ist es bei uns nicht die Praxis, sondern die Neuinstallation, da der betroffene Linksinstallation mit Check im Kabel erwacht wurde und so weiter, bla bla bla. Dank aktuellen Samba, und gut, das habe ich alles schon heute erzählt. Ja, genau. Genau, dann hast du natürlich für die Serversysteme, die du da nach draußen legst, auch die Möglichkeit, eine Client-Firewall, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, eine OS-Firewall zu aktivieren. Das kann man machen. Ja, wenn man das möchte. Das war nie gemacht. Und ich habe geschrieben hier, pass auf, ich sehe die Schuld bei der Telekom. Alle Systeme haben eine Dienstedefinition, Linux, Windows, Mac. Dort steht Lippen, klar, Port 443, sonst nix. So, dann habe ich nochmal gepostet, als ich ihn lachen konnte, nicht lassen konnte, was mir dann immer noch keine Ruhe gelassen hat. Und habe dann nochmal in irgendeinem der Threads, ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle sehe, nochmal mir die Mühe gemacht und habe aus 4 Betriebssystemen die Dienstedefinition rauskopiert. Ich gucke mal, ob ich es finde. Das sind ja nur 9 Seiten. Dann sage ich dann mal, auf welcher Seite das wäre. Oder kann man das suchen? Nee, ne?
Wahrscheinlich nicht.
Ach, scheiße. Also auf jeden Fall habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal wirklich aus den Dateien, also dieser Datei. Also
ETC-Services und so.
Die liegt woanders da teilweise. Ja. Habe mir mal die Mühe gemacht und habe da mal wirklich das rauskopiert und habe zu, guck mal, bei Mac sieht es so aus, bei Linux sieht es so aus, ja, gut, bei Windows
muss man ja im Zweifelsfall auch gar nicht, weil es ja halt die RFC gibt. Es gibt ja die RFCs und ne?
So weit RFC wollte ich gar nicht gehen. Ja, so. Hast du es rausgesucht?
RFC 2818, HTTP over TLS, beziehungsweise RFC 2660, Secure Hypertext Transfer Protokoll.
Ja, danke.
Sollte es dann wohl.
Ach, da ist es doch. Seite Nummer 7, weiter oben, zur Definition HTTPS. So, macOS Catalina, ETC Services. 2 Einträge, 443 UDP TCP, HTTP Protokoll over TLS SSL. So, Debian, ETC Services, eine Zeile, HTTPS 443 TCP, HTTP Protocol over TLS SSL. FreeBSD, FreeNAS 11, ETC Services, 3 Einträge, HTTPS 3x, 443 3x, SCTP, TCP, UDP. Windows 10, Datei, C Windows System 32, Drivers, ETC Services, HTTPS 443 TCP MCOM Raute ja. HTTP over TLS SSL Wikipedia.
Ja, ich meine, darüber muss man jetzt ja auch nicht. Also ich meine, es ist halt so. Schreibe ich
mal ins Etherpad rein.
Ne, es gibt halt Ports. Es gibt halt Protokolle und Protokolle haben Ports und man weiß in der Regel welches Protokoll welchen Port dann halt haben soll. Und es ist einfach fahrlässig programmiert, es ist scheiße getestet, also ob die Telekom es jetzt beim Branding verkackt hat oder die Firma Bintec schon beim grundsätzlich in der Firmware kaputt hatte. Es wäre jetzt mal schön, so einen Bintec-Router zu sehen, der auf dem Nicht-Digitalisierungsbox steht, was darin passiert.
Ja, das haben sie auch irgendwo in den Kommentaren auch mal diskutiert, aber ist ja nicht unser Thema und ich will mit dem Laden nichts zu tun haben und jetzt erst recht nicht. Lass uns mal über die Vorwürfe nochmal gehen. Die Haftung. Wer ist schuld?
Tja. Ist knifflig. Also ich meine, komplett, ganz komplett kann man als Admin einer solchen Anlage natürlich die Schuld auch nie von sich weisen. Ich muss jetzt zugeben, ich mache jetzt auch ungefähr genauso lang wie du, mache ich den ganzen IT-Kram, also seit 98 ziemlich genau, also 21 Jahre. Und außer bei selbstgebauten Routern, bei denen ich die Regeln dann halt selbst...
Anfänger.
Außer bei selbstgebauten Routern habe ich solche Dinge selten überprüft. In dem Moment, in dem ich früher vor einer Plastikbox stand, die beim Kunden dann halt rumstand, habe ich auch die Settings entsprechend vorgenommen, wie man es halt so macht, und habe dann geschaut, ob das, was ich konfiguriert habe, funktioniert, und habe nicht geschaut, ob drumherum irgendwas auch nicht funktioniert. Ist jetzt auch schon 10 Jahre her, dass ich so an der Front gearbeitet habe, weil ich ja jetzt seit ja fast 10 Jahren dann halt angestellt bin und wir dort mit in der größeren Firma dann halt eben mit ganz anderen Sachen arbeiten. Ich weiß nicht, ob, vermutlich wäre es mir heute aber trotzdem passiert. Gut, jetzt traue ich halt Plastikroutern grundsätzlich nicht. Aber
ja, du nimmst halt den Fritzboxen, ja, und dann kriegst du es halt schneller mit.
Ich glaube nicht, dass ich einen Portscan gemacht hätte von einmal quer rund, um rauszufinden, ob denn. Ja, doch, manchmal habe ich es auch schon getan, weil ich halt den Plastikrouter nicht getraut habe und der irgendwelche Remote-Zugriff blablabla erlauben, ja, oder sonst irgendwas.
Wintec-Router von der Telekom, also da gehst du, also
da macht man dann vielleicht trotzdem nochmal einen Portscan, um nicht zu schauen, dass das nicht noch irgendein Remote-Access-Zugriff ist. Ich möchte den ganzen Scheiß
ja nicht. Achso, ich habe es vergessen noch zu sagen. Ich habe das tatsächlich gemacht und ich habe keine Antwort bekommen, weil der Router mich ja abgewürgt hat. Ja. Und ich konnte es nicht ausschalten. Ich lese dir jetzt mal den nächsten Kommentar vor. Vielleicht kannst du den einfach, ich suche die Kommentare raus und du sagst was dazu.
Ich schneide es in der Zeit, ja.
Gut. Das fehlerhafte Routing ist nur ein Fehler. Da fehlt auch ein vernünftiges Sicherheitskonzept für SMB-Freigaben. Freigabe jeder ist kein Konzept. Nein, es ist nicht Freigabe jeder, sondern ein Grund, dem IT-Dienstleister zu kündigen. Also, erstmal würde ich dir kündigen, lieber have been cloned, weil eine Freigabe jeder heißt jeder bekannte Login mit Passwort. Das lieber have been cloned, der es über 1000 Beiträge hat seit dem 14.11.2018, also sorry, wohl kein Job, und ja, bei mir kriegst du auch keinen.
Jetzt hier kein Griech an. So, schick dich.
So, also der hat, womit wir es jetzt tun, ist eine Gastfreigabe, die ohne jegliches Login auskommt.
Ja.
Jetzt kannst du was dazu sagen.
Ja, es gibt halt Fälle, in denen man solche Gastlogins dann leider auch braucht. Ja. Meistens ist man, wenn man halt ein Gastlogin braucht, dann braucht man halt ein Gastlogin.
Ich habe natürlich
ist das scheiße, natürlich ist das absolut nicht wünschenswert, und wenn ich eine Software zu schreiben hätte, würde ich dafür sorgen, dass ich keinen Gastlogin brauche. Aber ja, im Zweifelsfall bezahlt dich halt der Chef oder der Kunde, und der Chef oder der Kunde hat jetzt vielleicht viel zu viel Geld für eine viel zu beschissene Software bezahlt, die ihm möglicherweise Probleme löst, die er vorher gar nicht hatte. Und genau diese Software oder dieses Gerät benötigt halt eine Gastfreigabe. Also es wäre für mich ein K.O.-Kriterium, diese Software nicht auszusuchen, aber wenn es halt genau die eine Fachanwendung ist, die Firma sich vor 5 Jahren für 40.000 Euro gekauft hat, und die kann es halt nicht anders und die Entwickler sind halt alle doof. Ja, also jetzt hier Beispiel vorhin, die Augenärzte oder was, ja, mache ich dann halt keine Keratografie mehr. Also,
man könnte es in eine DMZ packen auf einen Remote-Server im Zweifelsfall. Ja, sowas würde durchaus gehen. Ja, aber wer kann das in der Größenordnung von Kunden?
Ja, und dafür müsste auch erst das Verständnis, dafür müsste das Verständnis da sein beim Kunden. Das Verständnis muss man dem Kunden überhaupt auch erstmal vermitteln können.
Kannst du
und,
nicht.
Und wenn du,
die wollen nichts damit zu tun haben. Die wollen das, die wollen nicht. Mach mal.
Genau,
geht doch.
Die wollen
es
nicht
doch.
Wissen.
Lass es doch. Geht doch. Tut doch noch. 2008, super.
Die wollen es halt nicht wissen. Dann wirst du halt den Beruf nicht ausüben können oder den Kunden einfach nicht bedienen können, wenn du drauf pochst, es richtig zu machen.
Das ist also, Part 2 meiner eingehenden Sage, du musst auch mal Nein sagen können.
Ja, also ich meine, wenn es halt wirklich komplett schlimm läuft, also ja, lieber Kunde, kann man so machen, aber dann ist es halt scheiße und so scheiße mache ich es nicht, dann musst du dir jemanden suchen, der es macht.
Ich kommuniziere sowas, also ja, zu nur noch mit dem Einschreiben. Ich sage dann, lieber Kunde, ich habe jetzt einen Kunden, der kommt in die Pötte, der lässt 2008 weiterlaufen, Proxmox alt, der hat von mir 10 Mails bekommen, es ist fahrlässig, es kann was passieren, ich übernehme keine Verantwortung, dann bin ich da raus. Weißt du?
Jo.
Vielleicht, wer weiß, ob das hier passiert ist. Das kann ja sein, dass der IT-Dienstleister schlicht und ergreifend an der Ignoranz des Kunden verzweifelt ist und es aber trotzdem das Geld gerne nimmt und nach mehrfach gesagt hat, ich übernehme keine Verantwortung. Dann also das wäre jetzt zumindest mal die Fahrlässigkeit dann beim Kunden zu sehen, wie auch immer.
Vielleicht hat der Arzt ja auch gar keinen IT-Dienstleister gehabt, weil das ist nämlich...
Meistens ist es der Sohn, das ist der Sohn meistens.
Nee, oder sie machen es halt selbst. Ärzte sind...
Nee, die machen das nicht.
Doch, machen sie.
Nein, die machen sowas
nicht. Ich könnte jetzt 5 Stück aufzählen, was ich jetzt natürlich on-air nicht mache.
Die heißen alle Doktor.
Ja, die heißen alle Doktor und die machen solche Dinge selbst und die sind alle schlauer, noch schlauer als Lehrer und die machen sowas dann auch selbst.
Oh Gott, Lehrer.
Also die machen sowas selbst und weil es halt geht. Die lesen die CT, die lesen die Chip.
Die lesen Computerbild.
Ja, genau. Und
die lesen nicht die CT.
Und die kaufen sich dann halt eine Kunab und basteln da halt irgendwas rum und sind dann auch ganz stolz auf ihre Konzepte und dann ist es halt schön.
Also wir sind schon einig, dass da irgendwo so ein Synology-Kunab-Ding stand. Ich gehe gerade mal noch zwei Themen, hätte ich noch zwei Kommentare, dass wir die nochmal abfrühstücken, wenn du durch bist an der Stelle.
Ja.
Genau. Warum überhaupt eine Portfreigabe auf einen Patientendatenserver?
Ja, ist deutlich meine Meinung, ja.
Geld.
Ja.
Geld, Ahnung.
Jo, also ich habe ja eben gesagt, dass man vielleicht eine Gastfreigabe mal braucht, weil man halt irgendwelche Geräte einbinden muss. Das ist halt dann einfach ein technisch notwendiges Übel, dass ich einen Patientenserver oder überhaupt irgendein, auch beim Anwalt oder überhaupt, also ein File-Server gehört nicht ins Netz.
Von mir aber du kannst
irgendein Gedöns noch dazwischen, dass man von mir jetzt noch Nextcloud und da wird ein Ordner von dem Server auf Nextcloud gesynkt oder sonst was.
Dann ist es nicht mehr kompatibel,
ne? aber
weil es alte Software ist.
Ein Datenserver gehört nicht ins Netz und wenn jemand auf den Datenserver zugreifen muss, weil er von außen zugreift, dann macht man irgendwas anderes. Dann lässt man ihn per VPN, lässt man ihn per RDP auf irgendeine Kiste drauf und von der aus kann er auf die Daten zugreifen oder sowas. Aber ein Datenserver gehört nicht ins Netz, egal mit welchem Ding, ne? Das
so, und jetzt
gehört nicht so ins Netz.
Die Kommentare muss man sich mal geben, das ist so geil. Hier leben doch einige in ihrem Administrator, Eifel, Beinturm und so weiter. Das sind ganz, und vielleicht Open Source besser und wieder Textgrüß, Murmeltier und DSGVO-Strafe. Portscan ist doch das Mindeste wieder mal hier. Nee, geht nicht, ja, haben wir schon geklärt. Funktioniert heute nicht mehr. Ich mache jetzt ein letztes Fass auf. Routerzwang.
Ich meine, gleichzeitig wäre natürlich ein wünschenswertes Feature, dass genau die Firewall, die den Portscan halt dann blocken tut, genau diesen geblockten Portscan in einer Art und Weise dann halt dokumentiert, dass man dann halt zumindest sieht, was jetzt dann halt geschieht. Das wäre
ein Reverse Portscan. Netzblatt würde gehen, Hackback, ja, wie auch immer.
Hackback.
Also jetzt überleg dir mal, die hätten damals es gab ja lange Zeit ja Routerzwang bei Kabel und Co.
Ja, ist jetzt auch noch gar nicht so lange wieder aufgelöst.
Jetzt ist das gerade mal auf dem Tisch, jetzt schreien sie wieder danach. Und ich bin froh, dass ich das aufgedeckt habe, oder wir das aufgedeckt haben, dass wir das aufgedeckt haben, weil das ist einer der größten Skandale meines Erachtens nach, die Argumente gegen Router, also für Routerzwang Gegner geben, die dann sagen, nein Leute, wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es bitte selber. Und wir verlieren unsere Existenz, weil wir Scheiße gebaut haben. Nicht, weil ihr Scheiße gebaut habt, weil dann kann ich mich selber versichern oder kann meinen, sagen wir es mal konkret, wenn ich es beim Kunden verkacke und der verklagt mich, dann ist der Kunde nicht der Blöde. Weil ich habe eine GmbH, da gibt es ein bisschen Geld und ich habe eine riesenteure IT-Versicherung und die gibt dem bitte noch mehr Geld. Hauptsache, der Kunde sind der Blöde. Wenn dem das mit einem Zwangsrouter passiert, den er von der Telekom bekommen hat und muss sich seine Existenz von der Telekom hinterher zurückklagen, wird er am langen Arm verhungern. Bei mir kriegt er schnell Geld. Das ist mein Argument.
Ja, wäre jetzt, also ist jetzt ein Gedanke, den ich so jetzt noch gar nicht auf dem Trichter hatte. Der muss jetzt erstmal ein bisschen sacken, bis ich ihn dann halt auch entsprechend so aus dem Bauch raus finde ich den gut.
Der ist hart, ich weiß, aber das ist so.
Aber
von mir kriegen sie schneller, mich kriegen sie schneller verklagt und ich komm wirklich besser raus aus der Sache.
Ich suche mal halt morgen einen Job. Ich sehe aber noch eine ganz andere Sache mit dem Router. Und zwar ist es halt einfach so, dass ich eine Blackbox in meinem, ich habe in meinen heiligen Hallen habe ich eine Blackbox stehen und die Blackbox macht irgendwelche Dinge, die ich nicht mag. Genauso eine Blackbox habe ich bei mir hier im Keller stehen. Die ist von Vodafone, das ist mein Kabelmodem. Dieses Kabelmodem macht irgendwelche Dinge. Dieses Kabelmodem beginnt irgendwelche Updates zu installieren, während ich mit 5 Mann Podcast mache vom Camp und solche Scheiße. Ne? Das möchte ich nicht. Ich möchte keine Blackbox mehr.
Das kannst du aber umstellen. Du kannst es auf Transparenz schalten. Ne? Das weißt du.
Was wie?
Was? Naja, du hast es jetzt im Router-Modus.
Nee, ich habe es ja eh im Bridge-Modus, aber trotzdem bekommst du ja zwischendurch eine neue Firmware und solche Geschichten.
Wegen Reboot, ja.
Ja, und dann bootet es halt neu und sonst irgendwelche Sachen. Das sind halt Sachen, die würde ich selbst gern in die Hand nehmen können. Mhm. Oder ich hätte gerne.
Ja, das geht dann mit VPN und Co. Das kannst du, hast ja dein, wie heißt dein Ding, was du da benutzt?
Ja, aber das bringt mir in den 5 Minuten, in denen mein Reboot, Modem aber bootet, ist halt mein Netzwerk.
Ne? Nee, das ist schlimm. Das ist
kein
Geschäftsanschluss, muss man dazu sagen. Da musst du halt mal 5 Minuten Wichsen aufhören.
Ja, aber ich möchte halt ungern dann halt 5 Minuten mit einer Sendung aufhören, weil mein Router jetzt gerade sich entscheidet, ein Update zu machen.
Naja, guter Zwang, ne?
Oder ich hätte gerne mittags eine E-Mail. Wir machen.
Das war schön.
Heute Abend wird Ihr Router automatisch aktualisiert, auf den neuen Firmware-Stand gebracht und mit einem Link. Nein, ich möchte das aber bitte nicht. Macht's bitte morgen. Das wäre mir das Allermindeste. Also das ist einfach etwas, das ist eine zentrale Infrastruktur und von Montag bis Freitag sitze ich in der Firma. In der Zeit können die so viele Updates machen, wie sie wollen. Auch nicht, weil ich habe ja auch VPN und ich greife mir hier ins Haus auch zu und habe ja auch teils, also eigentlich möchte ich überhaupt gar nicht, dass sowas automatisch passiert.
In 2 Wochen halt kommt die neue Picard-Serie, wenn die da drin Update machen, rastisch aus.
Ich dachte, die kommt ja schon im Januar. Kommt die noch vor Weihnachten? Geil, ich freue mich die ganze Zeit schon drauf.
Ich dachte.
Ja, im Moment schaue ich Watchmen auf Sky, auch geil. Gut, leicht abge... also Router...
Hier kommen die Serienempfehlungen.
Router-Zwang empfinde ich, ist eine blöde Sau.
Das also dem Typ, der die Regel da reingemacht hat, ne, dem gehört wirklich mit Siegelwachs die Rosette verplombt.
Mindestens
für eine Woche.
Es ist...
Also, hier Kommentar, schon mal was von DMZ gehört, habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Ja, aber wer kann denn das? Das kann keiner. Und das kriegst du theoretisch mit der Digitalisierungsbox sogar hin, aber nicht mit der Oberfläche, die haben und nicht mit dem Wissensstand, den du hast.
Das muss man, genau das muss man nämlich einfach sagen. Wer die Digitalisierungsbox so nutzt, wie sie da steht, und die Digitalisierungsbox ist halt der Router, der einzige Router, die einzige Firewall, das Ding, was dort steht. Die Menschen, die Zielgruppe für die Digitalisierungsbox sind nicht diejenigen, die den DMZ bauen. Ne? Bei deinem Kunden stand die Digitalisierungsbox ja auch nur deshalb noch da, weil du bei dem Neukunden halt eben dich noch nicht um alles kümmern konntest, um was du dich hättest kümmern wollen.
Vergessen. Ja, pass auf, ich habe die ja auch bei Kunden stehen, bei anderen noch. Weißt du, wie ich es da gemacht habe?
Ja,
ich hatte nie Ärger gehabt. Ja, fast. Also, ich habe es, guter Punkt. Ich wurde mehrfach von Kunden, also wir haben das jetzt mehrfach gehabt und habe gesagt, hier Leute, das Ding kommt mir nicht an die Front. Ja, und das haben wir bei den meisten Kunden läuft das im LAN. Na? Das kriegt über die Front-Firewall, zur Not eine Fritzbox, kriegt das Internet. Und kann darüber seine VoIP-over-IP-Dienste machen. Bei einem Kunden oder bei 2 Kunden haben wir es so gemacht, die kriegen, oftmals gibt's dann, die haben dann VDSL, dann kriegen die noch so ein 16.000er DSL noch dazu für die Dinge, dediziert. Und dann habe ich das so gemacht, dass quasi die Firewall oder der Router von denen per NAT quasi sich nochmal Internet holen kann von dem Ding. Also auf Deutsch, ich habe es auf die Seite gepackt. Das ist jetzt kein richtiges DMZ. Auf jeden Fall ist es raus aus der Geschichte. Und ich habe da mich immer mit den Kunden angelegt. Ich habe Kunden beschimpft, angeschrien und habe die wirklich genötigt. Weißt du, weil das läuft dann wirklich so, dass dann der Telekom-Techniker dasteht und der will dann was machen. Und dann habe ich mehrfach gesagt, wenn er jetzt was macht, lege ich das Mandat nieder. Na? Auf keinen Fall. Gib mir den Typ ans Telefon. Sagt, lieber Telekom-Mitarbeiter, du trägst bitte folgende IP-Adresse auf LAN ein. Du nimmst bitte folgenden DNS-Server. Du nimmst bitte folgendes Gateway. und guckst, ob es geht. Wenn es nicht geht, rufst du mich an. Ging. Weil SIP ist natürlich auch ein beschissenes Protokoll, was man ganz schnell sich verschluckt. Und da war Ruhe gewesen. Also die dümmste Idee ist es halt wirklich, in Front zu hängen oder etwas hinten dran zu hängen. Das habe ich niemals gemacht und vehement mich gewehrt. Und es sind mindestens schon 6 Kunden, wo das vor, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Und die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass ich mich jetzt damit gerade beschäftige. Bei dem Kunden jetzt konkret habe ich jetzt einen Zipgate-Account eingetragen. Achso, genau, das haben wir auch noch vergessen. Vielleicht abschließend, wie es jetzt geendet ist von meiner Seite her. Ich habe jetzt einen Zipgate-Account eingetragen mit einem Trunk. Bin dem Telekom-Techniker in den Arsch getreten, dass er mir ein bisschen geholfen hat, mal die Software drauf zu machen für diese alte Octopus-Anlage, die ich nicht verstehe. Der wird mir auch morgen helfen, dass die Gespräche künftig über die über Zipgate laufen. In dem Moment, wo das funktioniert, werde ich die Fritzbox dort als Router, Primärrouter nehmen. Dann hänge ich die beiden Boxen ins LAN hinter die Fritzbox erstmal. Und die können dann quasi sich Internet zum Telefonieren holen und sind dann nur noch reine Bridges zwischen, also die sind LAN-Verbraucher, die sind kein Router mehr, ne, sondern sind einfach Übersetzungen zwischen IP und zwischen ISDN.
Und so und hätte man es eigentlich auch gerne. Tim Pritloff hat vor Jahren irgendwann mal gesagt, ich hätte gerne eine Kiste, da hängt ein Kabel raus und auf diesem Kabel
steht Internet drauf.
Auf diesem genau. Kabel steht drauf Internet. Und genauso hätte man es eigentlich auch gerne. Ja. Insbesondere im professionellen Bereich, insbesondere in Arztpraxis, insbesondere wo es irgendwelche sensiblen Daten geht. Und insbesondere auch dort, wo man vielleicht immer Internet benötigt, weil dann kauft man sich nämlich von Anbieter 2, kauft man sich auch noch irgendeins Internet. Und hat dann halt ein zweites Kabel, auf dem steht Internet drauf und hängt sich dann halt ein Router dran, der automatisches Failover macht, wenn die eine Leitung weg ist. Ja, pass auf,
da komme ich, da hast du jetzt gerade reingekrätscht. Lass mich doch die 2 Sätze, dann bin ich durch für die Lösung, wie ich es jetzt gemacht und geplant habe. Also die Dinge, die fliegen jetzt raus. Na? Und dann kann der Kunde selber entscheiden, wenn die Octopus nicht mehr geht, ob er sich dann irgendwie eine Telefonanlage im Netz oder eine Fritzbox nimmt oder was auch immer. Das, was du gerade beschreibst, haben wir bei unseren Kunden als Standard. Die haben so eine Sophos Firewall. Nein, die haben eben keine Sophos Firewall. Die keine haben, die kriegen von uns so eine Redbox. Und diese Redbox transportiert eine IP-Adresse meines Routers, meiner Firewall, zum Kunden. Und alle Produktivsysteme, die Daten haben, gehen über dieses Gateway und sind dadurch, da ist ja nicht viel Traffic drauf, hängen dadurch hinter meiner Sophos UTM, Unified Threat Management. Also die kennt sich aus mit Angriffen und kann da abwehren und kann da alarmieren. Und dann gehen die über mich ins Internet, da ist der Traffic zwar ein bisschen teurer und es braucht ein bisschen CPU, aber der Kunde braucht nicht so ein arschteures Ding vor Ort.
Im Endeffekt ist das halt so eine Lösung wie Dativ, der auch als Dativ.net macht oder wie auch Medistar oder Turbomed oder wer einen der Arztdings das auch mittlerweile dann als Netz mit anbietet, ist deutlich nicht die unsexyste Variante. Insbesondere für kleine Kunden. Ich meine, wir reden jetzt natürlich nicht vom Autohaus mit 20 Filialen und sonst irgendwann, ne? Sondern wir reden jetzt halt dann vom Optiker um die Ecke, wir reden vom Schuhgeschäft, wir reden von mir aus dann halt auch von der normalen Allgemeinarztpraxis. Von solchen Kunden reden wir halt.
Ja, das sind die einfach keinen eigenen Admin bezahlen können, wollen wir auch immer.
Genau.
Und da haben wir dann halt die Lösung, ne? Du hast, wie heißt dein VPN-Gedöns nochmal?
Tink.
Tink, genau, du könntest jetzt auch jemanden suchen, also dein IT-Dienstleister hat dann von mir aus Tink, der hat eine brauchbare Firewall, ein paar öffentliche Adressen vielleicht im Rechenzentrum, dann terminierst du den zu Tink und sorgst dafür, dass die über dieses Tink dann rausgehen, dann kannst du immer noch draufgehen. Also es gibt genügend Lösungen und wie gesagt, mir ist nichts passiert, ich denke, ich habe vieles richtig gemacht, ich habe auch Dinge falsch gemacht. Falsch gemacht habe ich, dass ich das Ding überhaupt gestattet habe. Das nicht, aber was, wie weit willst du die Fresse beim neuen Kunden aufreißen? Na, wenn du sagst als IT-Dienstleister hier, du musst jetzt hier alles anders machen, dann ist erst, dass der Kunde denkt, du willst ihm was verkaufen.
Ja,
und außerdem das Gott nicht.
Es wirkt ja auch direkt unseriös, wenn du zu jemandem kommst, dessen Infrastruktur jetzt seit 10 Jahren mehr oder weniger problemlos läuft.
Ja, ja, genau.
Also defekte Festplatten sind defekte Festplatten. Also, ne, aber grundsätzlich läuft die Infrastruktur her und du kommst dann da hin und sagst, das ist alles scheiße, das stinkt alles, das müssen wir alles neu machen. Das ist genau wie wenn der Elektriker hier in den Altbau reinkommt und sagt, hier, seid froh, dass das Haus nicht abgebrannt ist. Das bedeutet ja nicht, dass es morgen abbrennt. Das muss halt getan werden, aber du musst halt dann auch da ein bisschen Sensibilität an den Tag legen, um das Ganze Anders sehe ich das mittlerweile, seit ich halt, wie gesagt, nicht mehr so an der Front bin, sondern dann halt in einer Firma dafür verantwortlich bin, dass es die Firma auch in 10 Jahren möglicherweise nicht durch mich nicht mehr gibt, sagen wir es mal so. Ne? Also, dass es die Firma noch gibt, da habe ich jetzt wenig Einfluss drauf, weil ich ja am Schaffensprozess nicht beteiligt bin. Aber ich kann dafür sorgen, dass die Leute nicht daran gehindert werden, ihren Schaffensprozess umzusetzen. Das sind halt dann einfach Dinge, da bin ich halt einigermaßen kompromisslos. Also auch wenn der Chef dann halt sagt, Herr Müller, wir müssten das und das jetzt haben, ja, dann, wenn wir das tun.
Tun wir alle in die Cloud, die packen wir alle in die Cloud, das
wenn,
ist ja.
Wenn wir das tun, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Wir sollten es so nicht tun. Und jetzt renne ich ja auch schon ein bisschen länger in der Firma rum, als ich dort angestellt bin. Es war früher halt einer meiner Kunden, im Endeffekt der größte Kunde, sodass man sich das dann auch anhört.
Jo.
Du musst aber auch immer eine Alternative haben, weil ich meine, die Menschen, die sich halt weniger mit dieser ganzen Materie beschäftigen als wir, wollen ja nicht unbedingt, dass zwingend dieses Produkt eingesetzt wird. Ich habe da immer ein Beispiel, da hatte ich mal einen Mitarbeiter, der hat mein Selbstverständnis als Dienstleister nicht so richtig verstanden, wie ich es gerne verstanden gesehen hätte. Da habe ich dann irgendwann für einen Kunden, habe ich dann halt mal, wir brauchen 10-mal Office für den Kunden. Gut, okay, dann, die haben ja Office, aber die wollen jetzt dann das Neue. Okay, gut, wenn der jetzt vom Kunden kommt und der Kunde sagt, wir wollen 10-mal Office, dann bestellen wir es halt. Haben ein Angebot gemacht, bestellt. Irgendwann war es dann da, dann fuhr er hin und hat es ausgeliefert. Und danach riefen die mich an, haben gesagt, ja, jetzt haben wir hier das Office, wir haben es ja auch bezahlt, aber jetzt haben wir immer noch keinen Terminkalender. Keinen gemeinsamen Terminkalender. Weil die wollten nämlich gar nicht ein Office. Die haben sonst wo gesehen, dass man halt mit Outlook Termine scheren kann und Adressen scheren kann.
Na gut, das haben wir ja mittlerweile alles in Open Source, Gott sei Dank.
Ja, also, ja, aber wie gesagt, die haben halt nicht gesagt, wir wollen Office. Eigentlich, da muss man nachfragen, was wollt ihr damit machen? Warum wollt ihr Office? Oder ihr habt doch Office, oder was ist denn das, was ihr ändern wollt? Die wollten nicht Office, die wollten eine Möglichkeit, gemeinsame Kalender zu nutzen. Und gingen davon aus, wenn sie jetzt neues Office kaufen, und dann können sie alle den Kalender miteinander nutzen. Aber die haben keinen Exchange-Server, also können sie auch keinen gemeinsamen Kalender miteinander scheren.
Darf ich hier mal shameless placken an der Stelle?
Ja, das ist jetzt 15 Jahre her, also war wirklich 2005 oder 2006 war das. Sie bekamen dann halt später einen Zarafa-Server, ja. Ne? aber das ist es halt in dem Moment, in dem der Kunde sagt, ich brauche das, aber ich, ne, der Kunde, der Arztkunde kommt zu dir und sagt, Herr Zengel, lieber Herr Süßob, ich möchte gerne von zu Hause aus auf meine Patientendaten zugreifen. So, und jetzt ist der Herr Zengel vielleicht nicht ganz so fit im Thema und sagt dann, dann mache ich dir eine Samba-Freigabe auf deinen Server über den DNS und dann kannst du auf deine Daten zugreifen. Oder der Herr Zengel sagt, was müssen Sie denn genau tun? Ja, eigentlich möchte ich auch mit meiner Software arbeiten. Ja, dann müssten wir jetzt einen sehr hohen Aufwand betreiben, damit Sie mit der Software von Ihrem Notebook aus über das Netz, über ein VPN und irgendwelche Dinge auf Ihr Netz so zugreifen können, dass die Software dann auch funktioniert, dass die Datenbankverbindung nicht abkackt und solche Dinge. Oder wie wäre es denn, wenn Sie einfach Ihren Rechner, dass wir es über RDP machen oder dass Sie halt dann einfach auch von zu Hause aus dann nur über RDP zugreifen. Das sind halt einfach, was möchte der Kunde wirklich haben? Also es muss nicht zwingend sein, dass der es muss nicht zwingend sein, dass der Admin genau das tut, was der Mensch formuliert, sondern er muss rausfinden, was wirklich gebraucht wird von der Firma. Amen.
Enzo, der sieht ja spitze aus, allein von der Struktur her.
Also, jetzt muss ich mal an der Stelle gerade nochmal ganz, ich habe jetzt noch versucht, hier auf dem Soundboard noch das Passende zu finden. Es gibt ja hier bei uns Badesalz, die haben jetzt eine Sound-App, die ist super. Da kann man hier so tolle Sachen machen. Aber jetzt hier der shameless Plug.
Lass die Sachen mal weg, sonst fliege ich immer bei YouTube raus, wenn ich irgendwelches Copyright
geschütze. Ah, genau. Kennen wir ja schon. Also, shameless Plug, also, wenn ihr. Damit habe ich die letzten 3 Jahre verbracht. Wenn ihr IT-Systemhaus seid und viele Antworten für eure Kunden nicht habt, also die an die Cloud verliert, weil die Angebote, die ihr habt, einfach zu teuer sind, zu umständlich sind, nicht mehr zeitgemäß sind. Wir schulen auch IT-Systemhäuser. in Systemen wie Univention, wie Copano, wie OnCloud, Proxmox, wie das Zeug heißt. Das beantwortet viele dieser Fragen positiv, dass man sich so einen Scheiß da vom Arsch holt und das ist das, was wir tun an der Stelle. Genau, da kann man so auf sysops.de kann man uns kontaktieren an der Stelle. So, jetzt habe ich das Problem, wir hatten es vorhin mit dem Reverse Port Scan. Ich hätte jetzt hier ein Reverse Gin Tonic Problem. Langsam mal. Hatten wir jetzt noch hier ein Thema?
Aber eigentlich sind wir ja auch durch.
Eigentlich sind wir durch, ne? Also ich fand es auch sehr, sehr umfangreich. Also das, wie lange haben wir jetzt eigentlich? Haben wir überhaupt noch Hörernehmer alle verloren, oder?
Ne, wir haben tatsächlich immer noch 3 und am Anfang waren es 4, also das scheint zu klappen.
Ja, liebe Grüße. Also wer dazuhört, mal bitte an @cpzengel mal bei Twitter mal nachschicken, wer das ist, würde mich mal interessieren. Liebe Grüße.
Ja, einer ist der Mace, der hat ihm hier im Chat schon geschrieben.
Ja, den kennt er schon. Der muss schon, wenn du mir zuhörst, ich habe immer noch nicht alles geregelt, ich melde mich noch bei dir.
Okay, er wird wissen, wo.
Ja, genau.
Ihr seht euch ja auf dem Kongress.
Ich hoffe, ja, das ist genau das, was ich jetzt. Aber es sieht gut aus.
Okay. Eigentlich sind wir mit dem Thema durch.
Sehr gut. Nee, vielen Dank dafür, weil wir hätten das so oder so irgendwann mal gefunden, aber es hat Spaß gemacht, mit euch das zu finden. Es ging schnell und die Kuh war vom Eis. Und das Wichtigste für mich, vielleicht
mal abschließend. Also wir saßen da, Matti und ich, schauten uns an und waren entgeistert.
5 Minuten und ich war 3 Tage aufgelöst. Also, und wie endet das Ganze jetzt?
Da hast du am Telefon ja gehört, wie.
Naja, ich
schrieb auch kurz danach den Christoph an, hab's ihm dann versucht zu erzählen, klar zu machen, was da jetzt gerade abging. Ich konnte es gerade richtig in Worte fassen.
Ich war auch, genau, so halt, unglaublich falsch war.
Ja, ne, also wäre es jetzt irgendeine 28 € Plasteroter China Scheiße irgendwas, aber
nee, das war
dieses, ne, was ich dann nämlich sowohl dem Langhaarigen als auch Christoph und anderen auch gesagt habe, dieses Gerät, die Digitalisierungsbox Premium, ja, wer kauft die? Dieses Gerät wird gekauft von Menschen,
Es wird mitgebracht vom Telekom-Techniker. Der genötigt wird, sein gutes ISDN und ISDN war geil. Ja. ISDN war super.
Ja, ich sehe deine Nummer.
Genau.
Dieses Gerät wird der Anbieter
ETSS1.
Der Anbieter Telekom, die Digitalisierungsbox, das ISDN, der ISDN-Ersatz, die gute Octopus-Anlage, was auch immer.
Das Kupfer.
Diese Geräte werden gekauft von Menschen, die lieber ein bisschen
das
mehr.
Das nicht entschieden haben. Nein, die haben es nicht entschieden. Nee, nein, die haben keine
die,
Wahl.
Die auch lieber ein bisschen mehr bezahlen, damit sie was Vernünftiges haben.
Ja, auch vielleicht. Das. Aber ich glaube eher, das sind die keine Wahl haben. Die kriegen gesagt, hier Leute, pass auf, euer ISDN fällt weg. Ihr könnt jetzt hier unsere neue Telefonanlage für 20.000 € kaufen oder ihr könnt eure alte weiter benutzen mit so einem Kasten. Und dann, wenn der Admin gefragt, dann kommt der vor Ort, dann macht der einfach. Hauptsache das Internet geht, ins Telefon geht.
Ja, aber
der
jetzt,
Rest ist
jetzt,
ein Scheiß, egal.
Ja, aber jetzt warte mal. Trotzdem, das sind aber nicht die Leute, die jetzt groß mit Preisvergleich und toll und bessere Features oder sonst irgendwas, sondern die Post bietet es mir an, die Post bietet mir es als vernünftiges Paket an.
Deutsche Bundespost.
Das heißt, ich kann mir, ne, das für die Leute ist das immer noch die Post.
Für mich auch.
Ich kann mich drauf verlassen, weil das ist nämlich das Originalwerkzeug, was ich dort kaufe. Ne? Das ist nicht das Nachgemachte, das ist nicht das Billigere, das ist nicht das Drittherstellerding, sondern das ist das Original. Das ist der Michelin-Reifen und nicht der Klebernachbau.
Wenn ich masturbiere, nur mit Tempo.
Ne? Genau. So. Ne? Und die Leute sind's.
Authentisch und lustig.
Wie gesagt, irgendwelche solche Scheiße hast du vermutlich mit 70% der ganzen Plastikrouter-Kacke, die du sonst wo im Internet findest, hast du dich vermutlich auch, ja?
Ja, logisch.
Aber
noch auf einem ganz anderen Niveau.
Aber da rechnet man damit. Früher gab es diese Traytech-Router, ne? 20 Euro, 100 Ports und können alles.
Allnet.
Ne?
Allnet.
Ja. So, bei diesem Scheiß geht man halt davon aus, dass sowas passiert. Ne? Also als Endkunde. Ich meine, wir gehen bei dem Telekom gebrandeten Scheiß natürlich auch davon aus, dass sowas passiert, aber der Endkunde geht halt.
Nee, der geht davon ja aus.
Der geht halt nicht
das
davon aus.
Das wird das Böse, geht davon aus. Aber was der Kunde jetzt geht, ist mit mir zum Anwalt. Wir haben also schon Deckungszusage von der Rechtsschutz. Und wir werden jetzt tatsächlich die Deutsche Telekom auf Schadenersatz, Verdienstausfall, meine Arbeit und ich persönlich werde mich dann in der Nebenklage für 2 Tage Urlaub noch dranhängen. Ja. Nur so am Rande, ja. Weil das ist einfach nicht in Ordnung. So, und damit der Kunde nicht der Blöde ist, dann haben wir es auch wirklich durch, dann haben wir auch alles zu Ende gequatscht. Der Kunde hat von mir, bevor ich jetzt an die Telekom zum Anwalt gegangen bin, haben wir eine Vodafone-Leitung bestellt, die kommen die Tage. Haben die Zipgate-Leitung in Betrieb genommen, das werden wir morgen abschließen, also das ist die Konfiguration auf der Telefonanlage. Dann werden wir die Telefonnummern von der Telekom im Kundencenter auf die Zipgate umleiten.
Und dann migrieren.
Und dann werden wir die Portierung anstoßen, dann werden die Telekom sagen, nee, aber der Vertrag läuft noch und deswegen werden wir diesen Vertrag mit der Klage fristlos kündigen.
Ja.
Und werden die Router zurückgeben. Beziehungsweise wir werden sie, wenn das läuft, wenn das funktioniert, werde ich nochmal mir so eine Barotec-Box holen, werde das Ganze dort auch nochmal versuchen. Dann nehme ich die diese Telekom-Router weg. Wenn das mit dem Barotec immer noch funktioniert, werden wir nicht nur die Leitung kündigen, sondern auch diese Router zurückgeben. Und wie gesagt, der Kunde hat jetzt mit Nachkontrolle und allem drum und dran, ich schätze mal, ich würde es mal auf 20 Stunden Arbeit von mir Nacharbeit, also die Kuh vom Eis war ja ruckzuck. Ja, aber wir haben jetzt, sagen wir mal, mit Nacharbeit und Kontrolle und hat es Konsequenzen gehabt und Diskussion, wird den Schaden jetzt mal auf locker 20 Stunden schätzen. Muss ich jetzt nochmal nachzählen, soll jetzt juristisch jetzt mal.
Ja, was ja auch ungefähr realistisch ist.
Na, also das werden wir fordern, wir werden die Rücknahme der Geräte, wenn uns das taugt, werden die Rückgabe der Geräte zu einem Zeitpunkt, der uns taugt, die Kündigung der Leitung fristlos mit der Abschaltung zu einem Zeitpunkt, der uns taugt, fordern über einen Anwalt oder eine Anwältin.
Ja. Nicht ganz zu Unrecht. Eine andere Sache ist ja, in dem Artikel wird ja auch angesprochen, wie es dann jetzt halt mit dem Datenschutz aussieht und wie viele Datenschutzfälle man jetzt dann halt tatsächlich möglicherweise durch diese Konstellation gehabt hat.
Genau, wir müssen ja nichts melden, weil wir ja auch keinen Schaden und keinen Verlust hatten in dem Fall. Also kein Datenschaden oder irgendwas, ja. Dass da Passworte raus sind. Wie gesagt, wir hatten ja sicheres Passwort und ein aktuelles Betriebssystem und Virenscanner und alles drum und dran. Und da waren auch keine Daten, also es war eine leere Freigabe. Es war ein Domain-Controller, da war vielleicht ein Login-Skript drin. Ne? Und dieses Argument, leg mal nicht diesen Patientendatenserver, ja Leute, dann hackt er sich auf der Router und vom Router ist er im LAN und dann macht er halt intern dann seinen Zugriff aufs nächste System, das ist eine Kette. Das muss alles sicher sein. So, Ende der Geschichte. Alter, ich muss echt mal
Reverse Gin Tonic. Über genau diese Kette werden wir auch irgendwann noch eine Sendung machen, vermute ich aber erst Mitte oder Ende Januar. Und da geht es dann nämlich um Reverse Backup mit Pull statt Push.
Ja, das nicht gibt es auf SysOps TV, das läuft schon.
Das läuft schon auf SysOps TV, okay.
Nein, das läuft nicht. Nein, das funktioniert schon. Das ist genau der Punkt, warum ich mit Kongress noch nicht ganz im Reinen bin, weil ich überlege gerade ernsthaft, ob ich die Zeit besser nutze, auf den Kongress zu gehen oder besser nutze, weil ich bin alleine und die Woche nur Videos aufnehme. Das ist mein Ding noch. Und die Bedenken, ob es mir warm genug auf dem Kongress ist, ob ich meinen Scheiß irgendwo ablegen kann und rumschleppen muss die ganze Zeit und solche Fragen und ob es da saubere Klos gibt. So, das sind so nicht, die Sachen, nicht, die mich gerade beschäftigen.
Nicht so sauber wie in Hamburg, aber überwiegend ausreichend sauber. Man muss die Stellen kennen, an denen die sehr sauberen Klos sind.
Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Also das sind noch so die letzten Fragen, die sich mir gerade stellen, weil ich da einfach, also ich würde sehr, sehr gerne gehen. Ich habe die Möglichkeit für eine Karte, dank dir, und habe hier schlechtes Gewissen an 3-4 Ecken gerade. Und das muss ich jetzt noch dringend überwinden. Aber ich muss jetzt hier ein Ende finden. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Sack dicht. Können ja dann gleich nachher nochmal kurz 5 Minuten schreiben oder quatschen, aber ich muss jetzt, wie gesagt, mal.
Ich wünsche dir eine gute Verrichtung, bedanke mich für die angenehmen 1,5 Stunden und.
Anderthalb waren das?
Eine Stunde 38 steht hier mit 5 Minuten.
Was habe ich dir geschrieben? Ja? Was habe ich dir gesagt?
90
was
Minuten. Dir
gesagt? Ja. 90 Minuten. Hat recht. Genau.
Und lasse die Hörerschaft. Entlass, oh, ich bin nicht mit der Freck-Podcasten ist scheiße.
Ja, das ist, soll ich es übersetzen? Ich entlasse
die Hörerschaft in die warmen Klänge des Sven Bird und seinem Lied Tree Nine, was das Outro, das Intro und das Outro des Digital Survivor ist, und wünsche.
Und für Hörgeschädigte findet ihr die Untertitel auf Telnet Port 150.
Ja, es wird ja vielleicht so bei. ich lade sie mittlerweile halt immer wieder zu YouTube hoch und lasse dann halt YouTube versuchen, das gesprochene Wort zu erkennen, was manchmal sehr witzig ist, insbesondere bei der Landwirtschaft, bei der wir uns ja weniger Sprachdisziplin leisten als jetzt heute hier. Ich bin gespannt.
Weniger lasse ich gelten.
Ich bin gespannt, was rauskommt. Gut, dann vielen Dank.
Vielen Dank. Super, Dankeschön. Und danke nochmal an euch beide. Das hat mir geholfen, das hat ganz Deutschland geholfen. Ihr seid gute Menschen.
Wir sind Helden.
Ihr seid Helden. Ihr seid digitale Überlebende.
Genau.
Guten Sven Bird.
Tschüss.
Nacht.